Hallo und herzlich willkommen zur 276. Folge vom Sunday Morning Kicker, dem muckeligsten Podcast über Kicker und Panther. Ja, heute erfahrt ihr etwas über das Einkaufen in der Stadt. Ja, quasi der Niedergang der deutschen Innenstadt am Beispiel von Kiel. Das klingt auch ein bisschen nach einer Dissertation im Bereich Soziologie. Ich hoffe, ich vergesse nicht darauf einzugehen, was beim Spiel Seattle gegen Pittsburgh passiert ist. Da gab es einen Blackout eines Spielers der Pittsburgh Steelers und ja, genau darauf zielte meine Frage ab, die ich vor zwei Folgen beim Football O'Clock Podcast von Martin Pfanner und Bernhard Seikwitz gestellt hatte, nämlich ja, wie häufig werden neue Regeln, insbesondere Dynamic Kickoff, diskutiert und wie viele Spieler vergessen davon dann alles auch wieder. Ja, ich habe auch, fällt mir gerade eine tolle Anekdote mal bekommen von einem Spieler hier bei den Kiel Baltic Hurricanes, der auch in der NFL mal war. Wenn ihr die mal hören wollt, dann kontaktiert mich doch einfach. Ja, da geht es auch darum, dass vielleicht nicht jeder Footballspieler super intelligent ist. Der hatte ein gutes Beispiel dafür, um zu zeigen, dass die sind manchmal auch nicht alles so klug, wie man glaubt. Highlight der Folge ist dann aber natürlich ein Interview, nämlich mit Markus Meinke. Der ist der Panther bei den Mercer Bears in Georgia. Das kommt ziemlich am Ende, weil es nämlich da um College-Football geht. Da gehen wir ja dann zum Abschluss immer drauf ein. Da auch mit einer etwas lustigen Koinzidenz, denn wir reden da auch über den Panther, der quasi der Panther 1 ist. Markus ist Panther Nummer 2. Und ja, der hat gute Leistung am Wochenende abgeliefert und hat dann gleich einen Preis bei mir im Podcast gewonnen, obwohl ich ihm da im Interview noch ein bisschen kritisiert habe. Das ist dann ja auch passend, wie immer. Ja, los geht's mit meinen Erlebnissen der Woche. Ich hatte ja schon erzählt, dass schon ein paar Wochen ich am Eggnog trinken bin. Und ja, meine Frau hat jetzt klar definiert, dass am 10.9., es war der letzte Mittwoch, da hat sie gesagt, es wäre jetzt kurz vor Weihnachten. Ein Zitat. Also ihr wisst Bescheid, also es ist jetzt alles freigegeben, Dekoration und sowas darf alles kommen. Denn wie gesagt, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Frohes Fest wünsche ich da schon mal. Am Freitag war hier ordentlich was los. Es gab zunächst einen Anruf. Ich werde sehr selten angerufen, was ich sehr gut finde, weil ich telefoniere nicht sehr gerne. Aber meine Frau hat mich angerufen. Die war gerade beim Friseur und hat mich dann etwas gewundert. Aber anscheinend war es so, dass sie nicht bezahlen konnte beim Friseur. Ja, da ging ihre Karte nicht und sie fragte mich, ob noch Geld auf dem Konto ist. Und oh Gott, sehr teurer Friseur, so schlimm soll es eigentlich nicht sein. Aber ja, also dafür war noch Geld auf dem Konto, das war nicht das Problem. Ja, und sie hat es dann mit Direktüberweisung gelöst. Allerdings natürlich erst, nachdem ich zum Laden hingelaufen bin und gerade davor stand, da kam sie dann gerade raus und das war erledigt. Ja, stellte sich dann raus, dass ihre Karte ganz wunderbar funktioniert. Anscheinend ist das Lesegerät einfach beim Friseur defekt gewesen. Aber da war ich dann zumindest wach. Wir haben dann aber den Moment genutzt und sind in die Stadt gegangen, denn es ist ja Herbst und da muss auch Herbstdeko her. Und ich habe dabei erfahren, dass wir in Kiel zum Beispiel Primark haben. Das ist ja für manche Leute in einem gewissen Alter eine große Sache. Für mich jetzt eher nicht so. Und wir haben gesehen, die haben auch Deko-Sachen, also ein bisschen IKEA-Style-Kram in einem begrenzten Umfang. Gibt es da also auch Home-Dekor-Sachen, war mir vorher nicht bewusst. Aber wir haben dann gesagt, okay, da sind ein oder zwei Sachen, die vielleicht gar nicht so schlecht wären. Und da, die wollten wir uns dann mal angucken, sind da also mal hingegangen. Und wir sind dann relativ schnell wieder rausgegangen. Da war nämlich da war einfach nichts. Also die hatten noch nichts aufgebaut an Herbstdeko. Aber wenn wir da schon mal gerade so in der Innenstadt sind, die, muss man jetzt ehrlich sagen, von uns etwa 3 Gehminuten entfernt ist, dann haben wir gedacht, dann nehmen wir noch mal ein paar andere Läden mit, die ja vielleicht auch Herbstdeko haben. Wir sind dann also quasi einmal über die Straße gegangen. Da war TK Maxx. Und ja, bei Primark war es noch ein bisschen aufgeräumt. Bei TK Maxx, da wurde schon ein bisschen kniffliger. Da war der Laden ja etwas überrannt worden, würde ich mal sagen. Beziehungsweise man ist da wohl mit dem Aufräumen nicht mehr so ganz hinterhergekommen. Da sah schon nicht mehr ganz so schön aus. Es wurde aber noch viel schlimmer, denn wir sind danach noch zu Woolworth gegangen. Und uiuiui, da war es dann wirklich nicht mehr ganz angenehm. Ich habe das Gefühl gehabt, sehr großer Laden über 2 Stockwerke. Da arbeiten, glaube ich, 3 Leute und die kommen halt dann mit nichts hinterher. Das sah da wirklich aus, also Nicht sehr angenehm. Man muss natürlich auch wundern, warum können Leute Sachen nicht einfach wieder ins Regal reinstellen, sondern müssen das halb ausgepackt dann irgendwo in einem Gang abladen. Also ja, das war nicht sehr schön und wir haben auch nirgendwo was gekauft. Meine Frau hat sich aber sehr gefreut, dass bei Woolworths immerhin schon mal die Weihnachtsdeko auch schon aufgefahren war, weil TK Maxx, die sind eher im Halloween-Fieber und sagen wir, nicht sehr stilvolles Halloween, muss man dazu sagen. Stilvoller wurde es dann, als wir nämlich in einen Bastelladen gegangen sind, der dann nochmal 3-4 Häuser weiter war. Ja, auch wirklich so ein größeres Einkaufszentrum. Da war früher mal ein Saturn drin und noch ein anderer großer Markt. Unten war ein Rossmann DM irgendwie sowas drin. Ja, und da ist jetzt noch irgendwie ein Rewe und halt dieser Bastelladen. Das, ja, nicht sehr schön anzusehen. Das Gebäude sieht auch so aus, als wenn es demnächst auseinanderfällt. Ja, das merkt man dann doch schon, dass so eine Innenstadt da doch ganz stark verwaist. Im Bastelladen selber, der war allerdings perfekt. Da hat meine Frau etliche Sachen gefunden, inklusive einige Sachen, die sie dann später im Internet nochmal nachbestellt hat. Und noch was anderes, zu dem ich gleich noch kommen werde. Ja, und wir sind dann auf dem Rückweg an einen Kaffee- und Teeladen, eine Institution hier in Kiel, vorbeigegangen und haben gedacht, oh, dann nehmen wir noch einen schönen Kaffee mit. Und meine Frau hat dann einen Schokokaffee ausgewählt und das hat ein bisschen gedauert. Also habe ich mich draußen an so ein paar Bänke aufgestellt, habe ich mich am Blick hingesetzt. Und ja, wenn man sich dann mal umgeguckt hat in der Kieler Innenstadt, das ist tatsächlich nicht sehr schön da. Das hat auch andere tolle Ecken, aber da sitzt man dann gegenüber von einem Haus, welches auch komplett leer ist. Also wirklich irgendwie 5 Stockwerke und da war nichts drin. Bei anderen ist es halt so, da ist unten noch ein Laden drin, die anderen 4 Stockwerke sind dann leer. Aber ja, das wirklich sehr, sehr unangenehm. Und mir fällt jetzt auch nichts ein, was man da machen kann. Aber dafür, dass wir so in der Innenstadt wohnen, kriegen wir das selten mit und immer wieder schockierend, wenn man das dann doch mal so richtig sieht. Ja, auf dem Rückweg dann mussten wir auf dem Rathausplatz vorbei und da war alles schon aufgebaut für den Kiellauf, der am Sonntag stattfand. Und ja, wenn man bei so einem Lauf mitmachen will, da braucht man ja eine Startnummer und die muss man sich anscheinend physikalisch persönlich abholen. Macht ja irgendwie auch Sinn. Ja, und da bei diesem Kiellauf irgendwie 10.000 Leute mitgemacht haben, war da einiges los. Um nicht zu sagen, da war eine Schlange, die, ich tippe mal, etwa 500 Meter lang war, inklusive ein bisschen Zickzack. Ein bisschen unangenehm, da wir als dicke Leute da durchzugehen zwischen den ganzen Sportlern. Meine Frau meinte ja dann auch, sie hat einige lustige Fetzen mitbekommen, wo die Leute sich da so unterhalten haben. Ja, das war ja schon ein bisschen interessant. Der Kiellauf selber hat dann auch gut funktioniert alles. Man hatte auch einigermaßen Glück mit dem Wetter. Das ist dann im Moment ein bisschen anders. Es regnet nämlich und ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Prasselt hier sehr stark auf den Erker ein. Ja, auch ich hatte ein Laufproblem, nämlich meine Schuhe sind irgendwann aufgegangen. Ich habe neue Schuhe und mit ganz furchtbaren Schnürsenkeln. Die sind sehr rutschig und gehen ständig auf. Ja, und musste mir die also neu zubinden und dabei habe ich mir irgendwie den Rücken verdreht. Also man merkt, ich bin 50. Heute geht es den ersten Tag, aber da habe ich tatsächlich 4 Tage jetzt mit rumlaboriert, dass ich hier wirklich böse Rückenschmerzen hatte. Ja, am gestrigen Montag sind wir dann mal wieder zum Mittagstisch gegangen beim Vietnamesen gleich nebenan. Das war wieder mal sehr lecker und meine Frau hat dann gesagt, ja, der Bastelladen, der war ja ganz nett, da gehen wir jetzt nochmal hin. Und bei der Gelegenheit gehen wir dann auch mal zu Rewe, da habe ich nämlich was vorbestellt. Auch das haben wir das erste Mal gemacht. Wir haben bei Rewe zum Abholen einen Pumpkin Spice Drink, einen Hafer Pumpkin Spice Drink bestellt gehabt. Wir wollten nicht 4-mal den haben, gab es allerdings nur 2-mal. Der Filialleiter, der uns die Sachen übernimmt, hat uns so ein bisschen komisch angeguckt. Sein Motto, okay, die bestellen 2-mal Milch vor. Ja, okay. Ja, hat aber sehr gut geklappt und wir sind dann ja beim ersten Herbststurm einmal durch die Stadt gegangen. Es ist sehr stürmisch gewesen, aber relativ warm, waren irgendwie 19 Grad. Es war ein bisschen unangenehm, so, was man da tragen sollte. Dann eine dicke Jacke und man war am Schwitzen und ohne Jacke ist aber sehr schnell kalt geworden. Ja, also jetzt bleiben wir erstmal drinnen. Hier drin ist es schön gemütlich und wir haben auf dem Rückweg dann nochmal beim Kaffeeladen alt gemacht, haben einen Haselnuss-Kaffee gekauft, den ich jetzt gerade bei der Podcast-Aufnahme auch trinke. Der ist sehr, sehr lecker. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man den nicht zu häufig trinkt. Der so ein bisschen, ja, weil man sich da vielleicht übertrinken könnte oder zu schnell dran gewöhnen könnte. Aber ich so einmal in der Woche oder so, glaube ich, ist das richtig, richtig nice. Wir erfahren, für welche Kicker und Panther es richtig nice war mit den News und Transaktionen in der letzten Woche. Der Trainer reicht exakt, um einmal ganz kurz einen Schluck zu nehmen. Dafür ist er gut. Es geht los. Am letzten Dienstag, wie nicht anders zu erwarten, gab es da ein großes Workout bei den Atlanta Falcons. Das ist immer eine Woche zurück. Das ist immer so ein bisschen schwierig, sich dran zurückerinnern, was da los war. Es waren da John Parker Romo, Zane Gonzalez, Ben Saltz, Michael Batchley, Ryan Haker und Maddox Trujillo. Dazu noch ein Panther, Jack Browning und zwei Longsnapper, Zach Treiner und Luke Elkin. Ein Panther kommt meistens dazu. Einmal, damit man den sehen kann. Und mit Jack Browning hat man da ja auch einen jungen Spieler, der im letzten Jahr für Tampa Bay unter anderem aufgelaufen ist. Und ja, wir brauchen halt einen Holder. Also man hat da noch einen zusätzlichen Holder dafür. Ja, und durchgesetzt hat sich da, ihr werdet es wissen, John Parker Romo. Ja, wir haben natürlich alle gehofft, dass Lenny da alleine bleibt. Aber natürlich auch ein bisschen verständlich, dass die Atlanta Falcons da noch einen Spieler holen. Also John Parker Romo da erstmal auf den Practice Squad. Komplett entlassen wurde bei den San Francisco 49ers Jake Moody. Vielleicht ein bisschen überraschend. Immerhin hatte man einen Drittrunden-Pick in ihn investiert. Ich bleibe dabei. Es macht durchaus Sinn, Kicker zu draften, wenn man wirklich einen Kicker braucht. Aber man sollte halt keinen hohen Draft-Pick investieren. Ich persönlich habe ja in meinem Buch eine gewisse Position angegeben, ab der man sich gefahrlos einem Kicker auswählen kann. Ja, kauft mein Buch, dann liest ihr das. Ja, zum Workout, da war Eddie Pinheiro, der ist dann auch sofort gesigned worden. Also Eddie Pinheiro, der neue Kicker für den Moment für die San Francisco 49ers. Etwas überraschend kam dann die Entlassung von Brad Robbins, der Panther bei den Buffalo Bills. Hatte ich erzählt, dass ich da auch nicht sehr zufrieden war mit seiner Leistung, aber das habe ich jetzt tatsächlich nicht so kommen sehen. Aber wenn man da mal richtig hingehört hat, dann war man schon die ganze Zeit nicht so wirklich zufrieden mit ihm. Und ja, das war jetzt die Konsequenz aus dem ersten schlechten Spiel. Hat man ihn sofort rausgeschmissen. Man hatte dann drei Panther zum Workout da, nämlich einmal Cameron Johnston, Ryan Stonehouse und Matthew Hayball. Und durchgesetzt hat sich da Cameron Johnston, der frühere Panther der Houston Texans und Pittsburgh Steelers. Ja, und damit hat man einen Michigan Wolverine gegen einen Ohio State Buckeye ausgetauscht. Und ja, der Buckeye hat jetzt gerade den Job. Das freut mich persönlich natürlich sehr. Die Arizona Cardinals, hätte ich das gesagt, so schon mit verwachsen. Nein, die Buffalo Bills haben dann auch Matt Prater auf das 53-Mann-Roster befördert. Der war ja vorher auf dem Practice Squad. Bei den Washington Commanders gab es ein Panther-Workout mit Mitch Wischnowski und Eddie Chablicki. Und man hat da Mitch Wischnowski auf den Practice Squad gesigned, denn Tress Way hatte Rücken. Und man war sich da überhaupt nicht sicher, ob der wird spielen können. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ja, und dann noch einen kleinen Glückwunsch an Harrison Butker. Der hat nämlich seinen 1.000. Karrierepunkt in der ersten Woche gemacht. Und es gibt noch eine Nachricht aus dem College Football, nämlich die Big 12. Das ist eine der Ligen, der großen Ligen, der Power 4. Die hat eine Schiedsrichtercrew suspendiert, denn die hat im Spiel zwischen Missouri und Kansas einen Punt als Kickoff zugelassen. Das ja hätte eigentlich eine Strafe geben müssen, aber das haben sie nicht gemacht. Man darf den Kickoff als Dropkick ausführen, das ist durchaus möglich, aber nicht als Punt. Und ja, wie man das nicht wissen kann, das kann ich schon verstehen, dass man da die Schiedsrichter-Crew suspendiert hat. Das hätte eigentlich eine Flagge geben müssen, Illegal Kick und eine 5-Yards-Strafe. Wie gesagt, Dropkick wäre erlaubt gewesen, also wenn der Ball kurz auf den Boden aufkommt und man dann ihn sofort kickt, das ist legal, aber einfach Punten als Kickoff, das geht nicht. Am Mittwoch werden immer die Special-Team-Spieler der Woche in der NFL bekannt gegeben. Diesmal ist es geworden in der AFC Chris Boswell von den Steelers mit seinen 60-Yard-Game-Winner und in der NFC Cameron Johnston, der einen 54-Yard-Punt-Return hatte für die Tampa Bay Buccaneers im Spiel gegen die Atlanta Falcons. Da hat immerhin Bradley Pinion ja das Tackle gemacht. Am Donnerstag die Washington Commanders haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gespielt, haben die Commanders Mitch Wischnowski für das Spiel gegen die Packers auf das Roster befördert vom Practice Squad raus. Aber Chesway konnte dann doch spielen und Mitch Wischnowski war dementsprechend inactive. Jake Moody hat nicht lange Arbeitslosengeld beantragen müssen, denn am Freitag ist er schon wieder in der NFL aufgetaucht. Die Chicago Bears haben ihn auf den Practice Squad gesigned. Da ist sicherlich auch der Jubel ausgebrochen. The Athletic hat an dem Tag einen Artikel über Kicker, über die Struggles der Kicker, die gedraftet wurden, veröffentlicht. Ihr findet ihn in den Shownotes. Es kann sein, dass er hinter einer Paywall ist. Wenn dem so ist und ihr wollt den unbedingt lesen, dann sagt bitte Bescheid. Ich glaube, ich kann dann noch irgendwie ein paar Artikel freischalten oder ähnliches. Aber ja, meldet euch über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Dann hatten die San Francisco 49ers ein Panther-Workout, nämlich ein Lefty-Workout. Die haben sich vorbereitet auf ihr Spiel. Und zwar, das ist ja Kai Kröger, den haben gegen die New Orleans Saints gespielt. Und es waren da Matthew Hayball, früherer New Orleans Saints Panther, und unser guter Freund Brock Miller mit seinem ersten Workout. Wer diesen Podcast zum ersten Mal hört, Brock Miller ist so jemand, dem wir die Daumen drücken, dass er es mal in die NFL schafft. Das ist so der Standard-linksfüßige Panther, der immer eingeflogen wird, wenn sich ein Team darauf vorbereitet. Ich glaube, im letzten Jahr hatte er 8 oder 9 Workouts bei Teams und hat sehr gut gespielt, auch immer in der USFL und noch dann in der UFL. Deswegen, also für Brock Miller, da drücken wir die Daumen, dass es irgendwann mal klappt. Bisher war er nur ein paar Wochen mal auf dem Practice-Squad. Am Samstag, ja, haben die Washington Commanders dann Mitch Wischnowski wieder entlassen. Trustway konnte ja spielen und dementsprechend brauchte man Mitch da nicht mehr. Ja, und ich sag mal so, alles richtig gemacht. Der war 4 Tage auf dem Practice Squad, ist dann ja elevated worden auf das aktive Roster und bekommt dann also dafür insgesamt $65.000. Das lohnt sich dann doch richtig. Ja, und dann die Nachricht der Woche wahrscheinlich für uns als Fans, als deutsche Fans des kickenden Balles, nämlich die Atlanta Falcons, haben einen Kicker vom Practice Squad aufs aktive Roster für ihr Spiel gegen die Minnesota Vikings befördert. Es ist leider nicht Lenny Krieg geworden, sondern John Parker Romo. Und sie haben komplett Young Wei Koo zu Hause gelassen. Der ist noch nicht mal mit dem Team mitgereist. Ja, und ich glaube, da können wir davon ausgehen, heute ist ja Dienstag, Entlassungstag. Ja, nach den Leistungen, die John Parker Romo, kommen wir gleich drauf zu sprechen, gezeigt hat, denke ich mal, dass Young Wei Koo da nicht mehr lange einen Job haben wird. Die Miami Dolphins haben auch noch Riley Patterson auf das aktive Roster befördert, denn das Jason Sanders ja auf IR und ansonsten haben die keinen Kicker, der da sonst aktiv wäre. Ja, das waren die News und Transaktionen der Woche. Damit kommen wir zum ersten Spiel. Hatte ich schon angesprochen, dass da die Washington Commanders gegen die Green Bay Packers spielen und da gewinnen die Packers dann, ja, vom Ergebnis gar nicht so deutlich, aber Spiel dann doch sehr deutlich 27-18. Eine Sache, die ich bei meinen Statistiken, die ihr auf meiner Homepage smk-blog.de im SMKP Stats Center noch hinzufügen möchte, ist bei den NFL-Statistiken, dass ich einmal so einen, ich sag mal, heißen Stuhl einbauen möchte, so ein kleines Radar, welcher Kicker vielleicht sich wirklich Gedanken machen muss. Man kann es natürlich so ein bisschen am PFF-Grade auch ablesen. Aber ja, Matt Gay war ich aber die ganze Zeit nicht so von überzeugt. Und auch in diesem Spiel, ja, 3 Field-Goal-Versuche gehabt für die Washington Commanders. Einer davon war immerhin erfolgreich, 2 allerdings nicht. Aus 58 Yards, da kann man mal daneben schießen, dass da der Ball links vorbeiging. Das wollen wir nicht übel nehmen. Aber aus 52 Yards, ne, das ist mittlerweile halt schon eine Standarddistanz für NFL-Kicker. Gute Sache ist, er traf immer in den rechten Pfosten. Also zumindest ein bisschen Spendengeld für die Eichhörnchen wurde da gerettet. Und vorher hat das Brent McManus schon gemacht. Von dem halte ich ja menschlich nicht ganz so viel für die Green Bay Packers. McManus zum Ende der ersten Halbzeit trat er an aus 48 Yards und traf dabei den linken Pfosten. Also die Pfosten da einiges im Einsatz und bringt da auch ein bisschen Geld. Matt Gay traf aus 51 Yards bei dem seinem erfolgreichen Versuch. McManus ging insgesamt 2 für 3. Er war erfolgreich aus 22 und aus 56 Yards. Bei Extrapunkten, da lief alles perfekt. 3 für 3 McManus und einen hat Matt Gay gemacht. Beide Panther waren jeweils 4-mal im Einsatz. Daniel Whelan, der Ire für die Packers, hatte Punts für einen 53,2 Yard Bruttoschnitt, allerdings nur 35,8 Yards Nettoschnitt. Und ihr habt in der letzten Woche gelernt, dass so etwas auf 2 Sachen hindeutet, nämlich einmal auf Touchbacks und oder lange Punt-Returns, und in diesem Fall ist es beides gewesen. Er hatte einen Touchback und einen langen Return, nämlich von Lane zu kurz vor Ende der ersten Halbzeit über 24 Yards. Hat gar keinen Punt in die 20 gebracht. Chris Way hingegen hat 3 Punts in die 20 gebracht von den 4, die er hatte. Und davon nicht nur 3 in die 20, sondern 2 sogar in die 10 und einen davon sogar in die 5-Yard-Linie, nämlich an die 4-Yard-Linie. Eigentlich an die 6-Yard-Linie, aber Golden hat den Ball für minus 2 Yards retourniert. Das ist natürlich ganz großartig, denn dadurch macht er auch noch mehr Netto-Yards. So hat er einen Schnitt, Bruttoschnitt von 46,8 Yards und Netto-Schnitt von 46,5 Yards. Also manchmal hat man ja auch den seltenen Fall, dass man tatsächlich etwas mehr Netto-Yards als Brutto-Yards hat. In diesem Fall hat es nicht ganz geklappt. Da gab es einen Return, der dann doch ein paar Yards lang war. Ich gucke gerade mal. Ja, es gab einen Return, der über 3 Yards war. Also ein Yard netto hat man da irgendwo noch gewonnen. Wir kommen zu den Kickoffs. Das ist natürlich wieder eine große Sache in diesem Spiel. Tatsächlich relativ viele Touchbacks. Es geht 3 von 6, längste Return. Immerhin 50 Yards für die Commanders zu Beginn der zweiten Halbzeit, Deebo Samuel. Und Matt Gay, ein Touchback bei 4 Kickoffs, die er ausgeführt hat, längste Return da 30 Yards. Er probiert am Ende noch einen Onside-Kick, der leider nicht erfolgreich war. Aber wir werden in dieser Woche ja den ersten Onside-Kick haben, der auch erfolgreich war, schon in Woche 2. Wenn man bedenkt, letztes Jahr hatten wir gerade mal, wie viel waren es? 6, die recovered wurden. Das ist doch schon richtig gut. Richtig gut lief es nicht für die Cleveland Browns. Die verlieren nämlich sehr deutlich bei den Baltimore Ravens, 41-17. Ja, heißer Stuhl, André Schmidt, der Kicker der Cleveland Browns, war da garantiert drauf, aber in einem seltenen Moment, der anzeigt, dass man nicht immer Panik schieben muss, haben die Cleveland Browns ihn behalten und noch nicht mal einen Workout gehabt. Und zumindest in diesem Spiel hat sich das ausgezahlt, denn Schmidt bleibt fehlerfrei, kickt ein 38-Yard-Field-Goal und geht 2 für 2 bei Extrapunkten. Auf der anderen Seite hat man ja einen Draft-Pick der 6. Runde an Tyler Loop investiert oder in Tyler Loop investiert. Und ja, der ist diesmal absolut perfekt. Hat beim letzten Mal ja einen Extrapunkt daneben gesammelt. Diesmal geht er 5 für 5 in dieser Kategorie und 2 für 2 bei Field Goals. Trifft aus 43 und aus 32 Yards. Panther, trotz des hohen Spielstands, waren relativ häufig im Einsatz. John Stout für die Baltimore Ravens hatte 5 Punts für einen 51,8 Brutto- wie auch Netto-Schnitt. Ganz hervorragend. Hat allerdings trotz allem einen kritischen Punt gehabt, nämlich einen 39-Yard-Punt von der eigenen 9-Yard-Linie. Und das ist halt dann immer schlecht, denn dann bekommt der Gegner den Ball schon in der eigenen Hälfte. An der 48-Yard-Linie hat da Cleveland den Ball übernommen. Trotzdem hat er noch 2 der 5 Punts in die 20 gebracht. Ja, Colbert Jorges war das erste Opfer eines geblockten Punts in diesem Jahr und ihr wisst, wenn ihr mein Buch gelesen habt, dann, dass die Statistik für geblockte Punts bei Panthern nicht eingeht und das ist tatsächlich ein Fehler bei mir in meiner Statistik. Da wird er tatsächlich eingerechnet. Das ist mir gerade vorhin aufgefallen. Das muss ich nachher nochmal ändern. Das ja, wird ein bisschen dauern. Das ist nicht ganz so trivial, wie es erscheint. Aber da muss ich nochmal bei. Das ist nicht gut, denn in Wirklichkeit, in meiner Statistik steht hier, dass er 6 Punts hatte. In Wirklichkeit hatte er halt nur 5. Er hatte 6 mit dem einen, der geblockt wird. Das wird Panthern, aber ja nicht angerechnet. Kickern ist es anders. Geblockte Field Goals zählen als Miss. Bei geblockten Punts, da werden die Yards nicht dazu gerechnet. So ist meine Zahl, die ich hier habe, leider ein klein wenig falsch. Aber das werde ich noch korrigieren. Insgesamt, also laut meiner Statistik, hatte er 6 Punts. Für einen 37,2 Yards Bruttoschnitt, 33,3 Yards netto. Wie gesagt, das ist halt falsch, weil in Wirklichkeit sind es halt nur 5 Punts. Und ja, könnte ich noch schnell ausrechnen, aber bin ich jetzt zu weit zu. Die Yards werden da dann halt nicht dazu gerechnet, quasi abgezogen. Er hat aber 3 Punts in die 20 gebracht, 2 sogar in die 10 und einen sogar in die 5, nämlich exakt an die 4-Yard-Linie. Das war ein sehr schöner Punt, der da out of bounds ging. Bei den Kickoffs, ein Touchback hatte André Schmidt bei 4 Versuchen, längste Return da 33 Yards und Tyler Loop hatte einen Touchback bei den 8 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und ja, Kickoffs sind, glaube ich, noch ein bisschen sein Problem. Er hatte einen Kickoff, der ins Aus ging und einen Kickoff, der zu kurz war, also der die Landing Zone nicht erreicht hat. Der ist an der 21 runtergekommen, muss ja bis zur 20 kommen. Das hat da dann leider nicht geklappt. Also das ist noch eine Sache, an die er noch arbeiten muss. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da gewinnen die Cincinnati Bengals durch ihren Ersatz-Quarterback Jack Browning in den letzten Sekunden mit 31-27 gegen die Jacksonville Jaguars. Cam Little ist der vielleicht beste junge Kicker zurzeit in der NFL. Und in diesem Spiel zeigt er auch mal wieder, warum. Denn er geht sowohl bei Extrapunkten als auch bei Field Goals ohne Fehler vom Feld. 3-3 Extrapunkte und 2-2 bei Field Goals, trifft aus 42 und aus 25 Yards. Evan McPherson, der kriegt einen Extrapunkt mehr, nämlich 4 und ein Field Goal weniger. Das eine, was er gemacht hat, kam aus 31 Yards. Die Panther Ryan Rico für die Bengals hatte 3 Punts, 63 Yards sein längster, sein Bruttoschnitt 55,3 Yards, sein Nettoschnitt 49,2, bringt 2 der 3 in die 20. Und auf der anderen Seite Logan Cook, der hatte 2 Punts, einen 60-Yard-Punt und einen 35-Yard-Punt. Das macht einen Bruttoschnitt von 47,5 Yards und einen Nettoschnitt von 42 Yards. Er bringt einen Punt in die 20, das war der 35-Yard-Punt. Dabei hat das Feld auch nicht mehr sehr lang, den bringt er an die 12-Yard-Linie. Bei den Kickoffs kein Touchback für Cam Little. 6 Returns, der längste davon 37 Yards von P. Ryan im zweiten Viertel. Und Evan McPherson auch 6 Kickoffs, der hat immerhin 2 Touchbacks und dementsprechend 4 Returns, der längste davon 32 Yards. Ja, wir springen sofort weiter in das Spiel des Wochenendes, würde ich mal sagen. In der Verlängerung schlagen die Dallas Cowboys die New York Football Giants 40-37. Da ging es hin und her in den letzten Minuten dieses Spiels, als man gedacht hat, das ist auf der einen Seite gewonnen, dann schlug die andere Seite zurück und dann glich die andere Seite wieder aus. Und großen Anteil daran hatten auch die Kicker, insbesondere hier Brandon Aubrey, der Kicker der Dallas Cowboys, der das Spiel zunächst in die Verlängerung bringt mit einem 64-Yard-Field-Goal, welches so locker drin war, dass das schon ein bisschen scary ist, mit welcher Leichtheit er solche Dinger verwandelt. Ich habe mir ein bisschen seine Kicking-Technik angeguckt. Das sieht halt auch ein bisschen anders aus als bei allen anderen Spielen. Ich bin jetzt kein Kicking-Coach, aber wenn ihr darauf mal achtet, der trifft den Ball doch deutlich anders als viele andere, ich sag mal, klassische Kicker. Ja, und also wenn der Rekord dieses Jahr nicht fällt, dann weiß ich auch nicht, dann war da einfach keine Situation da oder das Wetter war irgendwie zu schlecht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die 66 Yard von Justin Tucker, das wird in diesem Jahr keinen Bestand haben. Das wird die Saison nicht überlegen. Brandon Aubrey aus 64 Yard, als wenn das, also vor 6, 7 Jahren, wenn dann 55 Yard Fico so reingegangen wäre, dann wäre man ganz begeistert gewesen. Und jetzt macht er solche Dinge relativ locker. Ja, und damit nicht genug, denn am Ende der Verlängerung aus 46 Yards, ja, das ist dann ja für ihn ja quasi ein Chip-Shot. Das ist ein College-Football-Extrapunkt für andere. Das ist Wahnsinn. Also der ist schon richtig, richtig gut. Wie gesagt, Cam Little, der vielleicht beste jüngste Kicker. Brandon Aubrey ist ja ein bisschen älter, ist ja auch noch nicht so lange in der Liga, aber weil der ja relativ spät mit Football angefangen hat, ist eigentlich Fußballer, ist auch gedraftet worden in die Major League Soccer, das hat aber nicht so ganz geklappt, hat dann als Software-Ingenieur, das wurde am Wochenende auch wieder sehr breit ausgedehnt, dass er als Software-Ingenieur gearbeitet hat und dann hat irgendwann seine Freundin Red Zone geguckt und als dann Ball daneben ging, ein Field Goal daneben ging, hat die gesagt, das könntest du auch besser und ja, das so sagt man, die Legendenbildung, wie viel davon immer wahr ist, muss man sehen. Ja, da hat er dann angefangen, mit einem Kicking-Coach zu arbeiten. Das ist mittlerweile halt auch 4, 5 Jahre her. Ist dann über die USFL in die NFL gekommen und ist da jetzt, ich würde mal sagen, relativ unangefochten Kicker Nummer 1. Insgesamt geht er in diesem Spiel 4 von 4. Dann nebenbei hat er auch noch einen 51-Yard und einen 44-Yard viel gut gemacht. Nicht vergessen wollen wir auf der anderen Seite aber den großen alten Mann des Kickens, nämlich Graham Gano für die Giants, der hat dem Spiel jetzt nicht die langen Dinger gehabt, aber geht immerhin auch perfekt 3 für 3, trifft aus 33, aus 38 und aus nochmal 33 Yards. Beide Kicker gehen 4 von 4 bei Extrapunkten. Die Panther sind ja auch Holder und Brian Enger beispielsweise hält den Ball für Brandon Aubrey auch mit einem ganz anderen Winkel als bei vielen anderen. Viele andere würden den Ball ja ganz gerade haben. Brian Aubrey möchte den anscheinend doch deutlich gelehnt haben. Also darum muss Brian Enger darauf achten, wenn er hält. Wenn er puntet, hat er das in dem Spiel 4-mal gemacht für einen 47,8 Yard Brutto. Nur 38,2 Yards Nettoschnitt. Das, worauf deutet das hin? Diesmal auf einen langen Return, nämlich durch Olszewski über 21 Yards im letzten Viertel, nämlich in der Verlängerung. Er bringt immerhin 2 der 4 Punts in die 20. Auf der anderen Seite haben wir The Scottish Hammer, Jamie Gillen für die Football Giants. Er hatte 3 Punts in dem Spiel, 45 Yards sein Bruttoschnitt, 44,3 Yards sein Nettoschnitt. Bei den Kickoffs, Brandon Aubrey, ein Touchback bei den 7 Kickoffs, die er ausgeführt hat, 30 Yards der längste Return, sowohl bei den Giants als auch bei den Cowboys. Denn Graham Gano hat keinen einzigen Touchback gehabt, 9 Returns, aber wie gesagt, halt 30 Yards auch da. Der längste. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und da gab es ordentlich Punkte, insbesondere für die Detroit Lions, nämlich 52 an der Zahl, Chicago dagegen nur 21. Jack Bates ist auch so ein junger Kicker, auch mit USL oder UFL bei ihm Erfahrung. Ja, der hat in diesem Spiel ein Field Goal nicht getroffen. Aus 55 Yards ging sein Kick links vorbei, später traf er links dann aus 34 Yards. Auch erfolgreich war er bei allen 7 Extrapunkten, die er probiert hat. Und Kairos Santos auf der anderen Seite für Chicago, ja, der hat halt 3 gemacht. Die Panther Torrey Taylor für die Chicago Bears hatte 4 Punts, längster 62 Yards, 53 Yards sein Bruttoschnitt, 48,2 Yards sein Nettoschnitt, hat einen längeren Return zugelassen, nämlich von Raymond über 16 Yards im ersten Viertel. Er bringt immerhin einen der 4 in die 20. 2 Punts in die 20 bei 3 Punts, die er ausgeführt hat, hatte Jack Fox von den Lions. Ja, und er bringt nicht nur einen Punt in die 20, sondern einen sogar in die 2 Punts in die 20, einen Punt davon sogar in die 10. Insgesamt hatte er einen 49 Yard Bruttoschnitt, 43,7 ist da sein Nettoschnitt. Bei den Kickoffs, ja, Kairos Santos, ein Kick out of bounds. Das war nicht so gut. Das war gleich der Eröffnungskickoff bei den 4, die er ausgeführt hat. Längste Return dann 28 Yards. Jack Bates keinen einzigen Touchback bei den 9 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Aber auch er einen Fehler da gemacht, denn ein Kickoff ging zu kurz. Es war deutlich zu kurz. Der ging gerade mal bis an die 25-Yard-Linie. Einer von den Kickoffs, die ausgeführt wurden von Kairos Santos, war dann auch noch ein Onside-Kick. Ja. Amon-Ra St. Brown persönlich hat den allerdings recovered. Ja, selbst wenn es geklappt hätte, dann war da eine Strafe auf den Spielzug. Nämlich Hippolyte hat den Ball etwas zu früh berührt und ja, darf man erst nach 10 Yards. Wichtig für manche Teams, das zu wissen, dass nach 10 Yards der Ball frei ist. Das kommen wir hoffentlich, wenn ich dann denke, gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir kommen jetzt aber erstmal zum Sieg der New England Patriots gegen die Miami Dolphins, 33-27. Es ging gar nicht gut los für den neuen Kicker, den Rookie-Kicker der New England Patriots, Andres Borregales. Ich weiß nicht, soll ich ihn Andy oder Andres nennen? Ich nenne ihn immer Andres, weil so hieß er am College. Also Andres Borregales, 2 Extrapunkte im ersten Viertel, beide nicht getroffen. Zunächst an den rechten Pfosten, bringt immer ein Spendengeld, und dann nochmal rechts vorbei. Da habe ich schon gesagt, okay, ob der noch den nächsten Tag erleben wird, weiß man nicht. Aber hat sich dann gefangen, hat noch einen Extrapunkt gemacht und geht auch 2 für 2 bei Field Goals. Ein 22-Jahrer, ja, den muss man auch machen, aber am Ende dann auch noch ein 53-Jahrer. Das, ja, hat dann vielleicht die Coaches doch ein bisschen beruhigt und man hat gewonnen. Aber also auch da heißer Stuhl. Das wäre, glaube ich, rot bei Andres Borregales. Ja, mal gucken, wie da sein PFF-Rating ist. Auf der anderen Seite Riley Patterson, ja immer noch der Ersatz für Jason Sanders, geht ebenfalls 2 für 2 bei Field Goals. Er trifft aus 40 und 44 Yards. Er trifft auch alle 3 Extrapunkte, die er probiert. Da gibt es keine Probleme. Beide Panther waren 2-mal im Einsatz und ja, da war ordentlich was los. Bryce Berringer für die New England Patriots. 2 Punts, einer war 71 Yards lang, einer war 65 Yards lang. 71 Yards, der längste Punt, den wir bisher in dieser Saison hatten. Auch spendenrelevant. Punts über 70 Yards werden mit Geld für die Eichhörnchen honoriert. Ja, dementsprechend sein Bruttoschnitt ganz hervorragende 68 Yards. Sein Nettoschnitt ganz miserable 21,5 Yards, denn wir haben den ersten Punt-Return-Touchdown in dieser Saison erlebt, nämlich durch Washington im letzten Viertel, als es ja gar nicht so gut aussah für Miami, aber da dann doch wieder zurückgekommen, zumindest kurzzeitig. Ja, Washington über 74 Yards, das ja, haben wir in letzter Saison hatten wir 6 Punt-Return-Touchdowns gehabt und jetzt haben wir schon in Woche 2 den ersten, also das wird interessant werden. Ja, damit ein Punt für minus 9 Netto-Yards von Bryce Berringer. Immerhin der andere Return, der andere Punt, der über 71 Yards war, kein Touchdown zumindest. Allerdings auch da ein langer Return, 19 Yards von Tyreek Hill im dritten Viertel. Ja, das Besondere an dem Spiel war dann ja, dass es nach dem Punt-Return-Touchdown einen Kickoff gab und, wie auch soll man sagen, der Kickoff wurde dann zum Touchdown retourniert von Patterson für die, nee, von Patterson, der hat den Kickoff gemacht, von Gibson über 90 Yards für die New England Patriots. Mike Vrabel hat probiert, an der Seitenlinie mitzulaufen. Ja, es gab doch einen gewissen Geschwindigkeitsunterschied da zwischen dem führenden Linebacker der Patriots und dem Returner. Aber ja, das hat man das letzte Mal, ich habe es vergessen aufzuschreiben, man hat schon mal gehabt, in den 90er Jahren gab es diese Situation schon mal. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich ein Spiel mal, ich glaube, das war noch im Radio gehört habe. Das war noch mit, wie hieß er, von den Kansas City Chiefs, Dante Hall, wo es ein Kickoff-Return-Touchdown gab und danach noch ein Kickoff-Return-Touchdown. Also eine etwas andere Konstellation, aber das habe ich live im Radio mal gehört damals, als ja, wir hatten ja nichts. Also das ist eine sehr seltene Situation und natürlich war da ordentlich was los. Ging gerade dann gut los für Miami und ja, dann so ein Dämpfer. Wir waren aber ursprünglich bei den Panthern. Jake Bailey möchte ich da noch kurz erwähnen für die Miami Dolphins. 2 Punts, ein 48 und ein 40 Yarder. Bruttoschnitt könnt ihr euch da selber ausrechnen. Nettoschnitt sind 40 Yards. Ein Punt hat er immerhin in die 20 gebracht. Keinen einzigen Touchback hatten wir bei den Kickoffs, die nicht zum Touchdown retourniert wurden. André Borregales, 7 Kickoffs, davon einer zu kurz. Also das ist so eine Sache, die sehen wir doch relativ häufig. Der längste Return dann 27 Yards, ja. Und Patterson, der kein Returner ist, sondern der Kicker, der hat ja insgesamt 6 Returns gehabt, inklusive halt dem 90-Yard-Kickoff-Return-Touchdown von Gibson, wir kommen zum nächsten Spiel. Da wurde es am Ende noch ein bisschen spannend, aber die San Francisco 49ers gewinnen in New Orleans mit 26-21. Ja, ging nicht gut los für die New Orleans Saints. Gleich im ersten Drive kommen sie in Field Goal Reichweite, aber Blake Groupie aus 40 Yards leider nicht erfolgreich rechts vorbei. Ging da sein Kick. Ja, es ging auch nicht gut los für Eddie Pinheiro, den neuen Kicker, der Jake Moody ersetzen soll. Er probiert seinen ersten Extrapunkt für die 49ers und der geht gleich rechts vorbei. Da kann ich mir schon vorstellen, dass bei manchen 49ers-Fan das Herz sonst wohin gesunken ist. Aber er hat sich dann deutlich gesteigert, trifft noch 2 Field Goals aus 44 und aus 46 Yards und auch die beiden weiteren Extrapunkte, die er probiert, die waren dann erfolgreich. Ja, alle Extrapunkte von Blake Groupie, die waren dann auch gut. Thomas Mostert hat ja sehr lange bei den New Orleans Saints gepantet, hat mit denen auch den Super Bowl gewonnen und ja, er und sein Nachfolger, wenn man so will, der hatten jeweils 4 Punts. Mostert für einen 43,2 Yards Bruttoschnitt, 37,5 Yards netto. Er bringt 2 Punts in die 20, einen sogar in die 10. Muss allerdings auch einen längeren Return von Shahid über 19 Yards gleich im ersten Viertel über sich ergehen lassen. Sein Nachfolger ist Kai Kröger, ein Rookie. Auch der hatte 4 Punts, 42,8 Yards sein Bruttoschnitt. Ebenfalls wie Thomas Mostert 37,5 Yards sein Nettoschnitt. Aber er hat 2 kritische Punts gehabt. Das waren jeweils Punts über 39 Yards, aber einmal halt von der eigenen 10-Yard-Linie. Das bedeutet, der Ball ist dann gerade mal bis zur Mittellinie gekommen. Und einmal von der eigenen 26-Yard-Linie. Da hat man den Ball dann immerhin auch schon an der 35-Yard-Linie gehabt. Das kann also gerne noch ein bisschen besser werden. Immerhin einen weiteren Punt bringt er in die 20. Allerdings hat er dann auch noch einen Touchback. Also auch ein sehr durchwachsener Tag dafür. Kai Kröger. Wir haben mal wieder einen Kickoff, der zu kurz war. Für die New Orleans Saints, Blake Rupi, bei einem seiner vier, die er ausgeführt hat. Ein Touchback, ein zu kurz, zwei wurden retourniert, 25 Yards, da der längste. Eddie Pinheiro, drei Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return, da über 34 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel. Ja, da wurde es kurzzeitig ein bisschen blutig, aber am Ende dann das Ergebnis ein bisschen wie erwartet. Die Buffalo Bills schlagen die New York Jets 30-10. Ein echtes Duell der alten Männer, möchte ich es mal nennen, was wir da auf den Kicker-Positionen hatten, nämlich einmal Matt Prater bei den Buffalo Bills. Ja, und der geht 3 für 3, trifft aus 28, aus 52 und aus 33 Yards. Und auf der anderen Seite Nick Folk, der auch deutscher Staatsbürger ist und auch die deutsche Flagge am Helm hat. Der ja, hat einen Vielkurversuch aus 51 Yards, also die sind zwar vielleicht ein bisschen älter, aber immer noch ordentlich Schussbein vorhanden und das war ebenfalls gut. Auch Extrapunkte alle erfolgreich in diesem Spiel. Matt Prater macht derer 3, Nick Folk 1. Der neue Panther der New York Jets ist Austin McNamara, kein Rookie, aber in seinem ersten NFL-Jahr. Er hatte 7 Punts in diesem Spiel für einen 48,6 Yards Bruttoschnitt, 42,6 Yards sein Nettoschnitt, hat ein Touchback gehabt, aber von den 7 Punts immerhin 3 in die 20 gebracht, einen davon in die 10. Und auf der anderen Seite das erste Spiel für die Buffalo Bills von Cam Johnston, der hatte 3 Punts in dem Spiel für einen 43,3 Yards Bruttoschnitt, 39,7 Yards sein Nettoschnitt, bringt 2 der 3 Punts in die 20. Bei den Kickoffs, Matt Prater 7-mal im Einsatz. Längste Return da 33 Yards, kein einziger Touchback. Nick Folk 3-mal im Einsatz, 2 Returns, 27 Yards da der längste. Und der dritte war dann ein Onside-Kick, der allerdings nicht erfolgreich war und von Andreessen recovered wurde. Wir kommen jetzt zu dem Spiel mit dem Aussetzer auf Seiten der Pittsburgh Steelers. Die verlieren dann auch gegen die Seattle Seahawks 31-17. Ja, was war passiert? Es gab einen Kickoff von Jason Myers. Der Ball ist etwa an der, ich glaube, es war so etwa 15-Yard-Linie auf den Boden gekommen, hat dann etwa auf Höhe der 10-Yard-Linie den Returner minimal berührt, so auf Schulterhöhe. Und ja, der Returner hat dann den Ball einfach ja austrudeln lassen. Der Ball ging in die Endzone, allerdings nicht aus der Endzone heraus, sondern blieb da in der Endzone liegen. Und konnte dann von einem Seattle-Spieler recovered werden. Und das ist dann ein Touchdown. Denn jeder Ball, der mehr als 10 Yards zurückgelegt hat bei einem Kickoff, ist ein freier Ball. Nun gibt es seit der dynamischen Kickoff-Regel die Voraussetzung, dass der Ball mindestens bis in die Landingzone kommen muss. Aber ja, die fängt an der 20-Yard-Linie an. Wenn er da einmal aufkommt, ist er ein lebender Ball, darf von jedem Spieler recovered werden, egal von welchem Team. Dürfte nicht mehr dann nach vorne getragen werden, wenn Seattle den erobert hätte an der 5-Yard-Linie, dann wäre der Ball da tot gewesen an der 5-Yard-Linie, aber man hätte den Ball gehabt an der 5-Yard-Linie. Nun lag der Ball in der Endzone. Wenn man einen Ball in der Endzone des Gegners erobert, dann ist das ein Touchdown. Und so war das halt auch in diesem Fall. Also absolut eine Brainfart der gesamten Special Teams der Pittsburgh Steelers. Da wird Special Teams Coordinator Dan Smith sicherlich einige Kaugummis drüber verwendet haben. Und da werden sich einige Leute heute oder wahrscheinlich gestern noch ordentlich was angehört haben müssen, was da los war. Ja, wie gesagt, ich hatte im Football Clock Podcast die Frage gestellt, wie häufig sowas erklärt wird und wie viele Spieler das dann auch sofort wieder vergessen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass solche Sachen einfach bei manchen einfach rein und raus gehen. Die haben gedacht, ja, das ist ja ähnlich wie ein Punt hier, nur dass es halt kein Muff gibt. Ja, kann ja nichts passieren, weil es in der Endzone ist ein Touchback. Dem ist nicht so. Also denkt dran, ich würde tippen, dass demnächst auch beispielsweise im College Football die dynamische Kickoff-Regel eingeführt wird. Also ja, da dann dran denken, der Ball ist frei. Sobald er aufkommt, ist der frei. Beziehungsweise sobald er in der Landingzone ist, dann ist der frei. Wenn Jason Myers mal ganz normal gekickt hat, dann war er ja nicht ganz perfekt. Aus 54 Yards im letzten Viertel, da trifft er. Aber vorher aus 36 Yards im zweiten Viertel hat er mal schön den linken Pfosten rasiert. Das war leider nicht erfolgreich. Auf der anderen Seite Chris Boswell, ja, der ist der Mr. Konstanz, trifft bei den drei Versuchen, die er hat, aus 48, nochmal aus 48 und aus 45 Yards. Bei den Extrapunkten, da zumindest lief es gut bei Jason Myers, alle vier waren erfolgreich. Collis Waitman ist der in Belgien geborene Panther der Pittsburgh Steelers. Er hatte 4 Punts in dem Spiel, 64 Yards sein längster, 55,2 Yards sein Bruttoschnitt, allerdings nur 42,8 Yards sein Nettoschnitt. In diesem Fall eine Kombination aus einem Touchback und einem längeren Return von Horton über 22 Yards im zweiten Viertel. Immerhin einen Punt bringt er in die 20, den sogar in die 10. Michael Dixon ist der bestbezahlte Panther in der National Football League für die Seattle Seahawks. Er hatte 4 Punts für einen 43,8 Yards Bruttoschnitt, 38,8 Yards sein Nettoschnitt. Er hatte da nämlich einen Touchback, bringt allerdings auch 2 Punts in die 20, einen sogar in die 10. Einen einzigen Touchback gab es in dem Spiel. Der kam für die Seattle Seahawks bei einem der Kickoffs. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Touchdown war. Müsste er eigentlich sein. 6 Kickoffs hat er insgesamt durchgeführt. Der längste Return für die Steelers 24 Yards. Auf der anderen Seite Chris Boswell hatte 5 Kickoffs. Keinen einzigen Touchback. Der längste Return für die Seahawks 32 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und da schlagen die Rams die Tennessee Titans mit 33-19. Joey Sly ist vielleicht die größte Kicker-Entdeckung, die wir bisher haben in dieser Saison für die Tennessee Titans. Ja, schon immer bekannt für sein sehr starkes Schussbein, aber auch für ja, manche Probleme mit der Zielgenauigkeit. Im Moment läuft es allerdings für ihn perfekt. Und in dem Spiel hat er 4 Field-Goal-Versuche, die alle erfolgreich sind. Und das war nicht unbedingt alles Chipshots. 37 Yards ist ja kein Ding für ihn, 35 Yards noch viel weniger, aber er trifft halt auch aus 55 und aus 57 Yards. Also, wenn ihr noch einen Fantasy-Football-Kicker braucht, Joey Sly, würde ich mir vielleicht mal anschauen. Auf der anderen Seite haben wir Joshua Carty, der 2 Field-Goal-Versuche hat für die Rams aus deutlich weniger Distanzen, nämlich zweimal aus 21 Yards. Ja, und bei den etwas längeren Sachen, die Extrapunkte in dem Fall, da lief es nicht ganz perfekt für ihn, denn er hatte einen Extrapunkt im letzten Viertel, der geblockt wurde. Man hat noch probiert zu retournieren, das hat aber dann nicht geklappt. Insgesamt geht er da 3 von 4. Ja, Joey Sly, der geht da 1 von 1. Die Panther, Johnny Hecker, ja lange Jahre für die Rams im Einsatz gewesen, jetzt bei den Tennessee Titans. Hecker hatte 5 Punts für einen 50-Yard-Bruttoschnitt, 47,2 Yard seinen Nettoschnitt. 2 seiner 5 Punts bringt er in die 20, beide bringt er auch in die 10, einen davon sogar in die 5-Yard-Linie, nämlich exakt an die 5. Und auf der anderen Seite Ethan Evans für die Rams hatte 3 Punts für einen 48,3-Yard-Schnitt, allerdings nur 36 Yards netto, denn er hatte 2 längere Returns, jeweils von Dyke, die über 21 und 16 Yards gingen. Sehr blöde für Dyke, der 16-Yard-Return, denn das war eigentlich ein 57-Yard-Touchdown-Return. Leider Gray mit einem Legal Blindside-Block an der 41-Yard-Linie der Rams. Da hat es dann für 15 Yards wieder nach hinten gegangen. Immerhin ist daraus noch dann ein 16-Yard-Return geblieben. Aber ja, leider der Touchdown hat da nicht gezählt. Bei den Kickoffs haben wir jede Menge Spieler im Einsatz gehabt. Quasi jeder, der kickt, durfte einmal ran in diesem Spiel. Bei den Rams hat Ethan Evans einen Kickoff ausgeführt, das war ein Touchback. Und Joshua Carty hat 6 Kickoffs ausgeführt, einen Touchback, längste Return da 21 Yards. Und auf der anderen Seite hat Johnny Hecker einen Onside-Kick ausprobiert, der war leider nicht erfolgreich. Und Joey Sly hat die normalen Kickoffs ausgeführt, 4 davon an der Zahl, ein Touchback, längste Return da 30 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Arizona Cardinals nach, ja, doch etwas Mühe, die Carolina Panthers 27-22. Ja, die Panthers haben ja einen Rookie-Kicker mit Ryan Fitzgerald, der bisher noch nicht so viel im Einsatz war. In diesem Spiel auch nur ein Extrapunkt gekickt und ein 27-Yard-Field-Goal. Auf der anderen Seite haben wir Chad Ryland für die Arizona Cardinals, früheren Draft-Pick der New England Patriots. Der geht in das Spiel 2-4-2, hat ein 29-Yard-Field-Goal und ein 47-Yard-Field-Goal getroffen. Und ja, auch bei den drei Extrapunkten, da gibt es keine Probleme. Wir haben jeweils zwei Punts gehabt für Blake Gilligan für die Cardinals und Sam Martin für die Carolina Panthers. Ja, Blake Gilligan sehr konstant, nämlich ein Punt 62 Yards, der andere Punt 61 Yards. Lasse ich euch selber ausrechnen, wie viel da der Bruttoschnitt ist. Sein Nettoschnitt sage ich euch aber 55,5 Yards. Sam Martin hatte einen 60-Yard-Punt und einen 35-Yard-Punt. Das bedeutet einen Bruttoschnitt von 47,5 Yards. Netto nur 33 Yards, denn es gab einen längeren Return von Dortch über 29 Yards im zweiten Viertel kurz vor der Halbzeit. Die Kickoffs, Chad Ryland, ein Touchback bei 6 Kickoffs, die ausgeführt hat, 35 Yards, der längste Return. Sam Martin hat am Ende noch einen Onside-Kick probiert und der war erfolgreich. Das war nämlich einer der Gründe, warum ja die Carolina Panthers nochmal zurückgekommen sind. Knapp 2 Minuten waren zu spielen und wir haben den ersten Recovery eines Onside-Kicks schon in Woche 2. Das ging ja, ich glaube, in letztes Jahr, da war das irgendwie 6-7 oder so. Es hat ewig gedauert, bis da mal einer erfolgreich war. Diesmal klappt es ganz gut. Richardson hat den Ball da recovered. Bisschen Unterstützung, muss man natürlich auch sagen. Der Arizona Cardinals, da hatte einer der Abspieler nicht wirklich auf den Ball geguckt, den berührt und dann Richardson konnte den relativ problemlos recovern. Wenn man ganz normale Kickoffs ausgeführt hat, hat das Ryan Fitzgerald gemacht. Der hatte 4 davon an der Zahl. Längste Return war 25 Yards. Keinen einzigen Touchback gab es da. Wir springen zum nächsten Spiel. Da gab es ein Game-Winning-Field-Goal Version 2.0 durch die Indianapolis Colts. Die schlagen die Denver Broncos 29-28. Ja, bei mir in den Statistiken steht da einfach nur 0-0-0. Spencer Schrader, 45 Yard Field Goal is good und damit haben sie gewonnen. Ja, das ist natürlich nicht die ganze Geschichte, denn man muss dazu erzählen, dass Spencer Schrader davor ein 60 Yard Field Goal rechts daneben geschossen hat, es aber nochmal machen durfte, denn es gab eine Strafe wegen Leaping und ja, da ist man also über die über die Blockmauer gesprungen und ja, deswegen durfte man das nochmal machen. Hat da also Glück gehabt, denn ja, die Strafe war schon gerechtfertigt, aber ich sag mal so, wenn die jetzt nicht gepfiffen worden wäre, da hätte sich Shane Steichen ein bisschen was anhören müssen. Kann ich mir vorstellen, denn ja, einfach so seinen doch sehr jungen Kicker in seinem dritten NFL-Spiel, so ein 60-Yarder einfach so zuzutrauen, finde ich gut. Aber ja, der muss dann halt auch treffen. Und das hat er in dem Fall nicht. Hatte dann einfach nur Glück, dass er das Ganze wiederholen durfte. Ja, das Springen über die Mauer ist nicht erlaubt. Ich habe am Wochenende jetzt im College Football erfahren, dass es da noch eine andere Strafe gibt, nämlich bei einem Punt, wenn bei den Panthern ein Schild aufgebaut wird. Also wenn 2, 3 Spieler da schildförmig vor dem Panther stehen, dann darf man über die auch nicht rüberspringen. Das gibt eine Strafe, Leaping the Shield. Das fand ich, ja, sehr interessant, hatte ich vorher noch nie gehört, allerdings hatte ich in der Form auch noch nie gesehen, dass da unbedingt einer über 3 Leute rüberspringen wollte. Das, ja, fast erfolgreich übrigens gewesen, aber ja, das sah sehr imposant aus. Ja, so, Spencer Schrader wird da zum Held. Insgesamt hat er auch einen super Tag gehabt, also bis auf den Mist dann. 5 von 5 ist er nämlich gegangen, und der Mist taucht ja hier nicht in den Statistiken auf. Er trifft vorher aus 29, aus 33, aus 36 und aus 28 Yards. Ja, zum tragischen Helden wird so ein bisschen Will Lutz, der Kicker der Denver Broncos, denn der hatte vorher die Möglichkeit, das Spiel, ja, wenn man so nicht zu entscheiden, aber zumindest auf 4 Punkte davon zu ziehen. Ja, hat allerdings nicht geklappt, denn aus 42 Yards geht sein Field Goal 3 Minuten vor dem Ende an den rechten Pfosten. Und ja, das bringt zumindest ein bisschen Spendengeld, aber halt keine Punkte. Will Lutz bei Extrapunkten geht er allerdings perfekt 4 von 4. Schrader da 2 für 2. Rigoberto Sanchez ist der erste Panther in der Super Bowl Area, der nach 2 Spielen nicht ein einziges Mal aufgelaufen ist, um zu punten. Ist nicht ganz richtig, wissen wir alle. Ich habe es in der letzten Woche erzählt. Er hat in der letzten Woche einmal gepuntet, da ist aber jemand in ihn reingelaufen und da gab es eine Running into the Kicker Strafe und die hat gereicht für ein neues First Down. Ja, und in diesem Spiel hat er überhaupt nicht gepuntet. Also Rigoberto Sanchez nach 2 Spielen 0 Punts. Ja, auch das gut verdientes Geld, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite hat man einen Rookie, Jeremy Crawshaw, Australier für die Denver Broncos. Der hatte immerhin 3 Punts für einen 44,7 Yard Schnitt, 43,3 davon waren brutto. Alle 3 Punts hat er in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10, nämlich an die 8 Yard Linie, um ganz genau zu sein. Spencer Schrader hatte einen Touchback bei den 7 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Einer war allerdings auch zu kurz, auch der wieder deutlich zu kurz, ging gerade mal an die 26-Yard-Linie. Längste Return für die Broncos, 28 Yards, 39 Yards. Der längste Return für die Colts von Doolin, Will Lutz, ohne Touchbacks bei den 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Wir springen zum nächsten Spiel, dem Super Bowl Rematch. Und ja, wieder Super Bowl gewinnen auch da die Philadelphia Eagles wieder, diesmal in Kansas City mit 20-17. Ja, auch da wieder, ich sag mal, 2 ältere Männer, naja, so alt sind sie jetzt auch noch nicht, aber 2 erfahrene Männer im Einsatz als Kicker. Ja, Harrison Butker aus 58 Yards, nicht gut, da geht sein Kick rechts vorbei, aber etwas später trifft er dann aus 56 Yards. Und auf der anderen Seite, Jake Elliott aus 58 Yards, ja, der ist erfolgreich und später nochmal aus 51 Yards. Also wir haben in diesem Spiel 4 Field Goal Versuche gesehen. Jeder kam aus 51 Yards oder mehr. Das ist sehr beeindruckend. Und insgesamt geht man da halt 3 von 4. Insgesamt 4 von 4 gehen beide Kicker bei den Extrapunkten. Wir haben Panther im Einsatz, Matt Ariza für die Kansas City Chiefs. Und er hatte 3 Punts, 69 Yards. Sein längster Punt bringt 2 der 3 in die 20. Insgesamt eine 59,3 Yards Brutto-Schnitt. 54,7 davon waren netto. Auf der anderen Seite Brayden Mann. Auch richtig gut. 5 Punts, 70 Yards sogar sein längster, zweitlängster Punt des Wochenendes und der NFL-Saison bisher. 54,8 Yards sein Bruttoschnitt, allerdings nur 42,4 Yards sein Nettoschnitt. Kommt dadurch, dass er einen Touchback hatte und zweimal längere Returns durch Remigio über 25 und über 17 Yards im zweiten respektive ersten Viertel. Der Return über 25 Yards im zweiten Viertel, der kam übrigens nach dem 70 Yard Punt, immerhin einen Punt bringt er noch in die 20, den sogar in die 10. Keinen einzigen Touchback haben wir bei den 8 Kickoffs gehabt, die in diesem Spiel gemacht wurden. Längste Return für die Chiefs, 27 Yards. Und kann noch erzählen, dass es einen Onside-Kick gab. Der war allerdings mal wieder erfolglos ausgeführt durch die Chiefs. Ja, Lenny Krieg leider nicht im Einsatz, dafür aber John Parker Romo. Und ja, der wird wohl den Job wohl auch erstmal machen, denn die Atlanta Falcons gewinnen auch dank ihm gegen die Minnesota Vikings 22-6. Nicht weniger als 5 Field Goals probiert John Parker Romo an seiner alten Wirkungsstätte. Hat ja im letzten Jahr einige Spiele gemacht, als sich Will Reichert verletzt hatte. Ja, und alle 5 Kicks waren gut. Die ersten 4 waren aus sehr machbaren Distanzen, 38 aus 29, aus 33 und nochmal aus 33 Yards, aber am Ende sein Meisterstück, dann aus 54 Yards, alles erfolgreich und auch den einen Extrapunkt, den er probiert, der ist er auch gut. Auf der anderen Seite Will Reichert für die Vikings, ja, er macht alle Punkte für das Team aus Minnesota, geht 2 für 2, trifft aus 33 und aus 51 Yards. Ryan Wright ist der Panther der Vikings. Er hatte 4 Punts in dem Spiel für einen 51 Yard Brutto wie auch Netto-Schnitt. Das ist also ganz hervorragend. 2 seiner 4 Punts bringt er in die 20. Und auf der anderen Seite haben wir Bradley Pinion. Der ist der Panther für die Atlanta Falcons. 3 Punts in dem Spiel. Ein 46 Yard Punt, einen 45 Yard Punt. Dann nochmal ein 46-Yard-Punt. Und dieser 46-Yard-Punt wurde gemufft von Price und von Ford für die Atlanta Falcons recovered. Dementsprechend hat der gute Bradley Pinion ein EPA, also ein Expected Point Added. Also ja, wie viele Punkte ist sein Punt wert, da man normalerweise mit dem Punt den Ball abgibt, hat man häufig einen negativen EPA bei einem Punt. Aber ja, da man dadurch den Ball recovered hat, hat er einen EPA von immerhin plus 0,5. Also einen halben Punkt pro Punt gewonnen für die Atlanta Falcons. Insgesamt hat er einen 45,7 Yard Bruttoschnitt, 43,7 Netto-Schnitt und bringt einen Punt in die 20. Es gab einen Touchback für die Atlanta Falcons. Bradley Pinion führte auch die Kickoff aus. 7 Mal war er insgesamt im Einsatz. Längst Return für die Vikings, dann ein 32-Yarder. Ja, Will Riker deutlich weniger im Einsatz gewesen. Hatte 2 Kickoffs, die er ausgeführt hat, einen Touchback und ein 21-Yard Return. Das war Alford dann im zweiten Viertel. Wir gehen in die Monday Night Games in diesem Fall. Das waren 2. Und ja, im ersten, da schlagen die Tampa Bay Buccaneers die Houston Texans 2019. Nur weil ich irgendwie sehr viel von einem Spieler heiße, heißt es ja nicht, dass nicht sein Job ganz schön wackelt. Und das Problem hat zurzeit Chase McLaughlin von den Atlanta Falcons, von den Tampa Bay Buccaneers. Der hatte schon keine sehr gute erste Woche. Und die Negativschlagzeilen setzen sich fort, denn aus 38 Yards im dritten Viertel donnert er den Ball an den rechten Pfosten. Ja, und das war auch sein einziger Field-Goal-Versuch. Also da würde ich sagen, wird Tampa Bay sich wahrscheinlich auch mal zumindest mal einen Kicker angucken. Muss ja nicht sofort ihn entlassen, kann auch passieren, aber man wird sich da zumindest mal reingucken. Die Probleme haben die Texans nicht. Kaimi Fairbairn hat 2 Field-Goal-Versuche gehabt. Er traf aus 35 und aus 53 Yards. Extra Punkte hingegen, alle perfekt. McLaughlin 2, Fairbairn 1. Ja, Story des Spiels natürlich aus deutscher Sicht. Ein geblockter Punt von Jakob Johnson. Der 2. geblockte Punt, den wir in dieser Saison haben. Riley Dixon, der schon vorher ein paar Probleme hatte und ein oder zweimal Millimeter an einem ausgestreckten Arm eines Texans-Spieler vorbeigepantet hat. Im letzten Viertel knapp 6 Minuten waren noch zu spielen und es lief tatsächlich nicht sehr viel für Houston, das muss man auch ganz klar sagen. Da haben wir die Defense und die Special Teams hat da das Team im Spiel gehalten. Als der Block kam von Johnson, es war noch ein 2. Spieler, der auch ganz dicht dran war, aber Jakob Johnson war eindeutig der Spieler, der den Ball geblockt hat. Da hat Ryle Dixon einen klein bisschen zu viel Zeit gelassen, was mich ein bisschen gewundert hat. Sehr erfahrener Spieler, der, ja, da hat ein bisschen die Urgency gefehlt, sage ich mal. Da hätte er doch eigentlich wissen müssen, dass da ordentlich was auf ihn zukommen wird, insbesondere nachdem die beiden Punts davor schon sehr knapp waren. Aber ja, recovered den Ball für die Texans, können den Ball für sich erobern und ja, dann später auch in Führung gehen, aber am Ende reicht es dann nicht, denn die Bucks kommen nochmal zurück und Baker Mayfield führt das Team übers Feld um zum Sieg am Ende. Mit einigen Schmerzen. Also er sah nicht immer ganz rundlaufend aus. Das ist mal so. Tommy Townsend ist der Panther der Houston Texans. Der hatte 4 Punts in diesem Spiel für einen 50,8 Yards Bruttoschnitt. 44,2 Yards sein Netto-Schnitt. Bringt 2 der 4 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Allerdings hat er auch einen Touchback. Und Riley Dixon, auch da muss ich halt meine Statistik jetzt nochmal anpassen. Aber laut meiner Statistik hat er 6 Punts für einen 44,2 Yards brutto, 27,7 Yards Netto-Schnitt und hatte einen Touchback. Und auch noch 2 lange Returns. Ich sagte ja schon, die Special Teams, das sind die einzigen, die die Texans die Texans da im Spiel gehalten haben. Einmal über 53 Yards im letzten Viertel und vorher schon über 16 Yards im zweiten Viertel, beides mal über von Noel. Die Kickoffs, Kaimi Fairbairn hatte 2 Touchbacks bei 5 Kickoffs, die ausgeführt hat. Längste Return 26 Yards und Chase McLaughlin, kein einzigen Touchback, 4 Kickoffs ausgeführt, der längste Return da 34 Yards. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel und das ist auch das letzte. Da gewinnen die LA Chargers gegen die Las Vegas Raiders. Gut, dass es da steht. Ich hätte jetzt gesagt San Diego Chargers gegen die Oakland Raiders mit 20-9. Herzlichen Glückwunsch an Cameron Dicker. Er ist jetzt der genaueste Kicker in der NFL-Geschichte, um das berücksichtigt zu werden in der Statistik, muss man mindestens 100 Field Goal Versuche haben. Und Cameron Dicker hatte vor diesem Spiel 99. Und es wäre übrigens egal gewesen, ob er den 100. dann getroffen hätte oder nicht. Er hätte auf jeden Fall die Führung da übernommen. Aber ja, er macht es natürlich in Stil und geht 2-2 in dem Spiel. Er trifft aus 38 und dann nochmal aus 20 Yards. Daniel Carlson auf der anderen Seite, ja, der hat es ein bisschen schwerer und auch ein bisschen mehr zu tun gehabt. Zumindest was Field Goals angeht. Er trifft aus 54, aus 40 und aus 37 Yards. Ja, Cameron Dicker macht allerdings 2 extra Punkte, die ja, fehlen da irgendwie bei Daniel Carlson. Die Panther, 2 der besten Panther, die wir in der National Football League haben. AJ Cole, vielleicht der beste, hatte 2 Punts für die Raiders, einen 60-Yarder, einen 54-Yarder. Das bedeutet, der Bruttoschnitt ist 57 Yards, netto 53,5 Yards. Und er hat einen Punt in die 20 gebracht, den sogar in die 10. Auf der anderen Seite, J.K. Scott hatte 3 Punts für einen 52,7 Yard Bruttoschnitt, 47,7 Yard sein Nettoschnitt. 2 Punts der 3 bringt er in die 20. Ja, und bei den Kickoffs, da haben wir einen der wenigen, ich glaube, das erste Mal einen Touchback 20, also einen Ball, der vorher in der Landing Zone aufkam und dann erst in die Endzone ging zu einem Touchback, der dann halt nicht an die 35-Yard-Linie geht, sondern an die 20-Yard-Linie. Das war Daniel Carlson bei seinen 4 Kickoffs, die er hatte. Der längste Return dann für die Chargers 29 Yards. Auf der anderen Seite Cameron Dicker hatte einen Touchback bei 5 Kickoffs, die ausgeführt haben. Längste Return da 29 Yards. Ja, und das waren sie, alle Spiele in Woche 2 der National Football League. Und weil wir noch nicht genug Zahlen haben, kehren wir das Ganze doch einmal kurz zusammen.
He's got an onside kick here, and it's loose.
Oh, we get an onside kick to start the second.
So, da werden wir gleich wieder erleben, wie gut ich denke, Sachen rauszuschneiden, denn ich habe gerade den falschen Trainer abgespielt. Mal gucken, wie es wird. Insgesamt haben wir in der Woche 71 Field Goal Attempts gehabt. Davon waren 62 erfolgreich, 9 sind daneben gegangen. Trefferquote 87,3%. Das ist besser als der Saisonschnitt von 86,5%. Das längste Field Goal aus 64 Yards gesehen und immerhin 5 Doinks. Also jede Menge. Das ist doch sehr, sehr gut fürs Spendengeld. Bei den Extrapunkten haben wir 4 Fehlschüsse gehabt. Trefferquote da 95,1%. Das ist auch ein bisschen besser als der Saisonschnitt, der bei 94,4% liegt. Ja, wir haben nochmal mehr Returns gesehen als in der ersten Woche. Tatsächlich war es der einzige Touchback 20 bei Daniel Carlson. Hatte ich richtig aufgepasst. Die Touchback-Quote gerade mal 14,1%. Letzte Woche hatten wir ja noch irgendwie so 17% und jetzt die Gesamtquote ist jetzt runtergegangen auf 16,2%. Was tatsächlich ein Problem ist, ist Kickoff out of bounds. Immerhin 2 hatten wir dieses Jahr, diese Woche und 5 wieder, die zu kurz waren. Also da, ja, das kann man noch verbessern. Was natürlich sehr schön ist, dass wir den ersten Onside-Kick hatten, der recovered wurden. Da ist die Quote jetzt 1 von 10. Also das kann so weiterlaufen. Längste Field Goal, ganz klar, Brandon Aubrey aus 64 Yards, dann Jake Elliott 58 und Joey Sly 57 Yards. Längste Punt, Bryce Berringer 71 Yards, dann Braden Mann 70 Yards und Matt Reiser 69 Yards. Der beste Power Punter, Bryce Berringer von den New England Patriots, 68 Yards bei 2 Power Punts. Dann Blake Gilligan, 61,5 Yards für Arizona, auch bei 2. Und dann Matt Reiser für die Kansas City Chiefs, 59,3 Yards bei 3 Power Punts. Wir hatten 2 geblockte Punts, wir hatten 3 Punts innerhalb der 5, allerdings auch 3 kritische Punts und insgesamt 15 Punt Returns über 15 Yards. Das scheint so eine Quote zu sein im Moment, denn in der letzten Woche hatten wir da 14. Wir hatten einen 90-Yard-Kickoff-Return-Touchdown, wir hatten einen Punt-Return-Touchdown, wir hatten allerdings kein einziges Tackle. Kein einziges Tackle, das ist natürlich sehr, sehr schade. Das bleibt dann also bei 6 Tackles, die wir bisher hatten. Erfreulich, wir hatten allerdings auch kein Roughing oder Running into the Kicker. PFF, da muss ich sagen, fehlen noch die Grades für die Monday Night Games. Ich nehme relativ früh auf heute, weil ich halt noch Urlaub habe. Und deswegen sind da die Daten noch nicht drin. Das könnt ihr dann allerdings in den nächsten Tagen bei mir auf meiner Seite im Stat Center sehen. Bester Kicker, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, Brandon Aubrey vor Chris Boswell und Jake Elliott. Schlechtesten Kicker, Chase McLaughlin, Andres Borregales und André Schmidt laut PFF. Beste Panther, Braden Mann, Michael Dixon, Austin McNamara, schlechteste Panther zur Zeit, Brad Robbins können wir schon mal rausnehmen, Ryan Rico, Jordan Stout und Tressway. Beste Hangtime bisher, Tommy Townsend, 4,96 Sekunden. Das sind allerdings noch die Daten nur von Woche 1, da wir den Texten noch nicht drin haben. Dann Braden Mann, 4,75, Daniel Whelan, 4,74, ebenso wie Ryan Wright. Und ja, das war es noch nicht ganz, denn ich will natürlich auch noch euch sagen, wie hoch der Spendenstand ist für Kicking Cross Squirts. Da habe ich noch ein paar Sachen schon zusammengerechnet und habe auch Geld bekommen für ELF-Wetten. Wetten sage ich schon, ELF. Viel Golds. Vielen Dank da an Philipp, der ja für die Frameworks Galaxy gespendet hat. Und insgesamt sind wir jetzt bei 111,26 €. Also das, ja, braucht noch ein bisschen, aber ich glaube, das sieht im Moment ganz gut aus für unser Ziel, 300 zu erreichen. Aber falls ihr noch spenden wollt, immer her damit. Geld nehme ich sehr, sehr gerne. Wir gehen jetzt allerdings erstmal in die Canadian Football League. Ganz kurzer Blick da rein in den Norden, bevor wir dann in den College Football Bereich kommen. Es gab ein Game-Winning-Field-Goal von Liram Hairolahu für die Toronto Argonauts. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, gegen wen die gespielt haben, aber wunderschönes Field-Goal. Herzlichen Glückwunsch da zum Sieg. Insgesamt haben wir mittlerweile schon 13 Spieltage gehabt in der Canadian Football League. Am meisten Field-Goals immer noch José Malchas-Díaz von den Montreal Alouettes. 41 an der Zahl bei 46 Versuchen. Längste Field-Goal wird wahrscheinlich auch so bleiben von Sergio Castillo für die Winnipeg Blue Bombers. 63 Yards. Schlechteste immer noch, ein bisschen besser geworden, Brad Lawther von den Saskatchewan Roughriders mit einer Trefferquote von knapp 71% bei Field Goals, aber wie gesagt, auch schon 12 daneben gesetzt und auch schon 3 extra Punkte. Insgesamt der beste Kicker, was Kicking Percentage angeht, mit 94,4%, also Field Goals und extra Punkte kombiniert, ist Mark Legio von den Hamilton Tiger Cats. Der beste Panther, was den Schnitt angeht und am Wochenende auch mit einem sehr schönen Tackle, Jake Julian von den Edmonton Elks. 51,3 Yards ist da sein Brutto-Schnitt, ist allerdings ja auch erst im Laufe der Saison zum Team gestoßen, hat jetzt gerade mal 3 Spiele gemacht. Der längste Punt, Richie Leone von den Ottawa Redblacks, 92 Yards und weiterhin die meisten Singles, also Touchbacks, die ja im Canadian Football einen Punkt wert sind. John Haggerty von den Toronto Argonauts mit derer 6. Ja, und damit springen wir auch schon schnell in den Bereich des College Footballs und vergeben da ein paar Preise. Der College Football Kicker der Woche, da muss man nicht so lange suchen, das ist diesmal ganz klar. Es ist nämlich Aiden Burr von den Georgia Tech Yellow Jackets. Der geht 3 von 3, inklusive einem Schulrekord, 55 Yard Game Winner mit einem Fire Drill, also mit laufender Uhr aufs Feld kommen und dann Nummer 12 Clemson besiegen. Ja, hat geklappt, 55 Yards Game Winner, 21 Punkte für Clemson, 24 dann für Georgia Tech. Das ja, hat also nicht so viel Gehirnschmalz gekostet, da den College-Football-Kicker der Woche auszuzeichnen. Aiden Burr, tolles Spiel, habe ich live gesehen. Das war ganz hervorragend von ihm. Und den Namen merken wir uns dann auch mal vielleicht für größere Aufgaben. Manchmal Kickern, da läuft es nicht immer ganz so gut. Diesmal muss ich eigentlich ein bisschen gucken, denn ja, lief jetzt nicht so toll für unseren Not-So-Good-Kicker der Woche, Todd Pelino von den Duke Blue Devils. Aber also ganz miserabel ist es jetzt auch nicht gewesen, was dann auch zeigt, dass die Kicker eigentlich eine gute Woche hatten. Er geht, der gute Todd, 2 von 4 bei der 34-27 Niederlage gegen die grüne Welle aus Tulane. Ja, trifft immerhin einmal aus 47 Yards, aber hat auch Fehlschüsse aus 44 und aus 41 Yards. Und wie gesagt, das ist jetzt auch nicht außergewöhnlich schlecht, aber ja, leider reicht es in diesem Fall nicht für eine Auszeichnung. Ja, eine Auszeichnung bekommen hat allerdings John McConnell. Das ist der Panther der Mercer Bears. Und das ist sehr interessant, denn gleich im Anschluss gibt es ja ein Interview mit Markus Meinke, der auch Panther bei den Mercer Bears ist. Und John McConnell ist quasi sein, ja, Vorgesetzter, wir haben es ein bisschen übertrieben gesagt. Aber der Spieler, der vor ihm steht in der Depth Chart. Und der hatte ein ganz hervorragendes Spiel für die Bears gegen die Wofford Terriers. Man gewinnt 22-21. Und John hat in dem Spiel 4 Punts gehabt, 60 Yards sein längster Punt, 55,2 Yards sein Bruttoschnitt, 48,5 Yards sein Nettoschnitt, hat leider einen Touchback gehabt, aber er bringt die anderen 3 Punts alle in die 20 und 2 davon sogar in die 5. Er bringt einen Ball an die 12-Yard-Linie, einen Ball an die 2-Yard-Linie, einen Ball an die 1-Yard-Linie. Ja, und ich habe ihm in dem Interview ja noch gesagt, fehlen noch ein paar Yards, also können noch ein bisschen besser werden. Jetzt hat er ja 60-Yard-Punt und der kürzeste Punt übrigens waren 50 Yards. Also das lief da ganz hervorragend für den Panther der Mercer Bears, John McConnell, unser College-Football-Panther der Woche. Und damit geht es rein ins Interview mit Markus Meinke von den besagten Mercer Bears. Der erzählt uns, wie er über den Fußball erstmal in die USA und dann zum Football gekommen ist. Viel Spaß damit. Und bei mir ist heute ein Panther, vielleicht auch Kicker, wir werden es gleich erfahren, von den Mercer Bears, Markus Meinke. Hallo Markus.
Hallo, na, wie geht's?
Mir geht's ganz hervorragend. Vielen Dank, dass du dir sehr früh, für dich zumindest, Zeit genommen hast. Aber mich freut das sehr, dass das geklappt hat. Markus, du hast angefangen mit Fußball hier in Deutschland. Das ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich. Wie bist du in den USA gelandet?
Ja, also ich habe beim Niendorfer TSV gespielt, habe U19 Regionalliga gespielt und meine Mutter kam mit der Idee vorbei, vielleicht Fußball in den USA zu spielen und da ein Stipendium zu bekommen und dann auch da zu studieren. Habe mich dann bei einer Agentur angemeldet, hatte ein Probetraining, hatte ein paar Interessen von UAB und noch ein paar anderen Schulen. Habe dann den Sprung dann zu UAB gemacht, um da zu spielen. Erste Saison war halt bisschen was Neues für mich, ganz alleine, fand ich nicht so schön. Dann hatten wir sogar auch noch einen Trainerwechsel im Frühling, das lief dann auch nicht so gut. Hatte dann schon ein bisschen die Idee, mit dem Football anzufangen, weil ich immer auf dem Fernsehen gesehen habe, hier der Brandon Aubrey, der kam ja vom Fußball rüber und spielt jetzt bei den Cowboys. Und das hat mich schon ein bisschen inspiriert. Bin dann quasi zu einer NAI gegangen, um da Fußball weiterhin zu spielen und auch ein bisschen Zeit zu nehmen, um mit dem Football anzufangen. Ja, Fußball hat dann irgendwie nicht mehr so viel Spaß für mich gemacht, habe dann wirklich alles auf Football gesetzt, habe mich in Verbindung mit One-on-One-Kicking gemacht, also habe da ein bisschen geguckt, sehen, welche Trainer es gibt, habe dann Mike McCabe gefunden, also ein super Trainer, der hat wirklich mir alles beigebracht, was ich jetzt heute weiß, habe dann mit meinen Eltern auch gesprochen, dann im Januar, jetzt dieses Jahr, habe gesagt, hey, vielleicht will ich diesen Sprung machen, würdet ihr mir da unterstützen, ich würde da dann also in Birmingham wohnen, jeden Tag trainieren und mich dann fertig bereit zu machen dann jetzt für diese Saison. Und da hatte ich dann die volle Unterstützung, habe dann jeden Tag mit McCabe, sind wir da in Birmingham, Alabama, haben wir trainiert, auch noch mit anderen. Das lief dann bis zum Juli, Anfang Juni. Und ja, habe dann ein Probetraining bei Mercer gehabt und habe da dann, wurde da dann quasi angenommen und bin jetzt quasi da ein Panther und mache auch Kickoffs.
Sehr, sehr interessant. Also das ist ja, wie alt warst du, als du zu UAB, UAB für alle, die sich nicht auskennen, University of Alabama, Birmingham, Go Blazers, wie alt warst du da?
Da war ich 18.
Okay, also schon ein sehr gewaltiger Schritt, Deutschland zu verlassen, denn wie groß war der Kulturschock? Ich meine, du bist aus Hamburg, Nino ist in Hamburg, nach Alabama gekommen. Ich glaube, da ist man vielleicht doch etwas verwundert, wie da alles abgeht.
Ja, schon ein bisschen. Ich wusste nicht ganz, was auf mir da wirklich zukommt. Bei Alabama, man hört ja eigentlich immer die Witze und auf TikTok hat man ja auch, da sieht man auch ein bisschen was. Und ich dachte wirklich, dass ich da irgendwie in den Boonies lande und da wirklich gar nichts ist. Aber war eigentlich voll schockiert. Da ist ja das zweitgrößte Hospital in den ganzen USA. Also ein Riesenkomplex ist das. Und dann war die Schule auch noch schon ziemlich riesig. Ja, es war schon was Neues. Vor allem auch alleine ohne Eltern natürlich. Da muss man dann halt schon alleine ein bisschen strafen.
Du hast 8 Spiele gemacht für die Blazers. Du bist dann, hattest du es gerade erwähnt, zu einer NIAA-Schule gegangen. William Carey, Go Crusaders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge College Football ja schon ein bisschen sehr intensiv seit gut 30 Jahren. Ich habe von der Schule noch nie irgendwas gehört gehabt. Das ist bei kleineren Schulen so. Aber auch diese Schule hat fast 6.000 Studenten. Das sollte man vielleicht auch mal sagen. Das ist jetzt auch kein kleines Ding gewesen, sondern die sind alle riesig. Ja, auch UAB ist ja nur der Ableger von einer anderen Universität von Alabama. Riesig, diese ganzen Schulen. Ja? Ich selber bin ja Ohio State-Mensch, 40.000 Studenten, das ist hier in Deutschland eine Stadt. Also es ist ganz gewaltig, was die da machen. Wie war das mit, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, das ist nicht so ganz billig alles, ne? Also nicht nur, hattest du immer ein Stipendium?
Ja, ich hatte ein Athletic-Stipendium bei UAB. Und dann bei William Carey hatte ich sogar ein Academic-Stipendium, weil ich bei UAB ein 3.6 GPA hatte in meinem Freshman-Year. Also habe ich da schon heftig Discount bekommen, wie man so sagen kann.
Ja, weil ansonsten muss man ehrlich sagen, das ist gerade für Ausländer kaum zu bezahlen, das Ganze. Ne? Das ist, ja, da kann man in Deutschland wirklich froh sein, dass man das nicht abdrücken muss. Ja, ich könnte erzählen, wie lange ich am Studentenkredit für Ohio State Wisconsin abbezahlt habe. Ja? Ja. Ist noch nicht so lange her, dass der getilgt war. Ich hatte mal geguckt bei den Crusaders, ich kenne mich mit Fußball ja gar nicht aus, wie viele Spieler, glaubst du, waren aus den USA, die in deinem Fußballteam waren?
Also einer.
Ja, genau einer. Ich war überrascht. Also wirklich, das ist ja eine All-World-Truppe. Also auch sehr viele Deutsche. Ich glaube, 3 oder 4 Deutsche waren dabei.
Wir hatten da so eine kleine Clique. Das war
Insbesondere aus Leipzig, glaube ich, waren einige dabei, die da waren.
Ja, zwei. Die kannten sich sogar auch. Das war ganz lustig. Da habe ich mich direkt angeschlossen und wir waren auch richtig gute Freunde. Oder sind es noch immer, zum Glück.
Und ja, dann wirklich, es waren aus Brasilien Spieler da, natürlich aus Mexiko waren welche da, Engländer, alles. Nordiren, also es war, also.
Einige Engländer sogar Premier League Spiel gespielt und so weiter und so fort, da waren schon richtig gute Kicker dabei, also richtig gute. Ich würde sogar besser sagen als bei UAB, aber lass ich mal die Wahr.
Ja, UAB muss man natürlich sagen, ist eine FBS-Schule, also die höchste Liga, die man im College-Sport haben kann. Also da unterzukommen, das ist schon richtig cool. Jetzt bist du bei Mercer, das ist eine FCS-Schule, also wenn man so will, die zweite Liga, wenn man das im Fußball vergleichen würde. Das Ganze ist in Macon, Georgia. Das ist, muss ich erstmal gucken, wie man es überhaupt ausspricht, weil ich habe die ganze Zeit, das wird vielleicht Mason oder irgendwie so, aber es ist nicht Louisiana oder so, nein.
Macon.
Ausgesprochen. Auch eine große Schule, 9000 Studenten, akademisch auch sehr, sehr gut angesehen, gerade im Wirtschaftsbereich, der dich, glaube ich, auch sehr interessiert. Ich glaube, du bist Finanzmajor, stand auf deiner
Bio. Korrekt. Das ist ein großer Grund, wieso ich den Sprung auch gemacht habe. Akademisch ist mir und meiner Familie sehr wichtig. Und bei UAB und bei William Carey war Business und Finance nicht wirklich so angesehen. Und deswegen dieser Sprung dann zu Mercer ist auch sehr wichtig für mein Akademisches.
Du hast gerade Mike McCabe angesprochen von One-on-One Kicking. Birmingham, Alabama ja ohnehin ein Hotspot für Kicker allgemein, weil gerade McCabe da ist und auch noch ein paar andere. Das Wetter natürlich spielt da auch ein bisschen rein. Da kann man year-round auch draußen trainieren. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Wie war das erste Mal ein Football-Kicken? Hast du einfach gesagt, oh, kann nicht so schwer sein, da aus 30 Metern Watt über die Latte zu ballern? Oder hast du dir da schon ein bisschen gedacht, okay, guck erstmal bei YouTube, damit ich mich ganz lächerlich mache hier?
Ja, fing an bei UAB. Am Ende der Saison dachte ich mir so, okay, ich probiere das mal aus mit dem Field Goals. Habe mich dann auf dem Privatplatz da drauf geschlichen von UAB Practice Facility, weil da haben wir da auch Fußball manchmal trainiert. Also habe ich mich da so nicht da drauf gegangen, als ob ich da irgendwie dazugehöre. Und habe mal ein paar Football gekickt und bin ganz bis zur 50-Yard-Line zurückgegangen und habe, also 50 Yards habe ich dann getroffen. Habe das dann direkt davon, habe ein Video davon gemacht und hatte das dann so in meinem Inventory, aber habe da mir dann irgendwie nichts bei zu gedacht. Und dann bin ich zu William Carey gegangen, das hat mir nicht mehr gefallen mit dem Fußball. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert auf Google und dann bin ich auf McCabe gekommen, habe ihm eine E-Mail geschickt, habe ihm mein Video geschickt und er meinte dann zu mir, ja, komm mal zu die Birmingham Division am Sonntag, ich lade dich herzlich ein. Dann bin ich hingekommen und ja, war schon was Neues, vor allem mit der ganzen Technik, die ist ja komplett anders vom Fußball, mit dem Schießen. Und er hat dann direkt zu mir gesagt, ja, ich mache dich in einen Panther. Und ich so, Panther, was ist das? Ich kannte eigentlich nur Field Goals und Kicken, das war eigentlich das, wieso ich das machen wollte. Er so, nee, deine Größe, du bist wie Johnny Hacker. Johnny Hacker ist ein NFL-Panther-Veteran. Ich glaube, der ist jetzt was ist der, 15 Jahre jetzt in der League. Und das ist einer von seinen ehemaligen Jungs. Er hat gesagt, ja, ich mache dich jetzt für den neuen Johnny Hacker und wir trainieren und ich werde dich dann herzlich auch einladen hier zu meinem Wintertraining und da trainieren wir dann zusammen und machen dich bereit für Division 1. Und das, da habe ich dann gesagt, ja, komm, machen wir. Ja. Aber es war schon ziemlich schwierig, das alles umzurüsten.
Ja, man muss vielleicht sagen, das haben wir noch nicht erwähnt, du bist groß, sehr groß. Ja. Ja. 6'7 steht auf deiner Bio, das sind also exakt 2 Meter. Kommt hin oder sogar noch mehr?
Kommt schon hin.
Okay.
Kommt schon sehr gut hin.
Ja. Also für einen Kicker wäre das sehr außergewöhnliche Maße. Für einen Panther natürlich ganz hervorragende Hebel, die man da bearbeitet werden können. Trotzdem, als du das erste Mal gepantet hast, wie schwierig war es das, insbesondere den Ball? Ich glaube, das Fallenlassen, der Drop des Balles, ich glaube, das unterschätzt jeder, weil jeder in Deutschland denkt, ach, der wirft den Ball quasi wie ein Torwart beim Abschlag, aber du lässt den Ball einfach nur fallen. Wie schwer war das beim ersten Mal?
Also man weiß ja nicht, was man falsch macht. Das ist wie so ein Puzzle. Jedes Stein muss man dann wieder da so zurücktun und dann kommt das langsam dann zusammen und das hat ewig gedauert. Ich habe immer meine Eltern angerufen und meine so, ja, jetzt habe ich es. Und dann nächste Woche kam dann was Neues, was ich dann falsch gemacht habe. Dann mal habe ich meine Eltern wieder angerufen, nee, so, hey, ich muss mich wieder verbessern, das ist doch nicht alles richtig. Also das ist nicht einfach. Es ist nicht auch einfach den Ball fallen, es ist mit dem Momentum und der Ball muss halt eine bestimmte Art runterfallen, sodass wenn man den trifft, der diesen Spiral dann erzeugt. Und wenn dieser Ball nicht so perfekt landet oder fällt, dann ist es ein Shank, also ein Ball ins Aus oder kein guter Punt oder kein Turnover. Also es ist wie Golf, so sehe ich das auch. Also wenn man im Golf irgendwie die Schulter falsch hat oder zu schnell hochkommt, dann ist ja auch dein Schuss quasi schlecht. Also so sehe ich das.
Nur, dass beim Golf nicht 11 Spieler, die
auf dich zulaufen.
Teilweise noch deutlich schwerer sind, als du dich umholzen wollen. Das
oder einen Snap bekommen ist auch...
Stimmt. Ja, du bist auch noch abhängig von anderen Leuten. Also der Snap muss ordentlich sein. Du musst es dann erstmal fangen. Auch das für einen Fußballer ja keine Sache, die du ewig gemacht hast. Ein Ball, der sehr schnell auf dich zukommt, den erstmal zu fangen, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Wie war das mit dem Kicken an sich? Also nicht Panten, sondern Kicken. War das ein bisschen natürlicher oder warst du auch verwundert, okay, Der Plant Foot muss zum Beispiel ganz anders stehen als beim Fußball. Ich muss mir ein bisschen mehr Rückenlage haben, was beim Fußball ja immer gesagt wird, nee, das darfst du nicht, weil sonst geht der Ball hoch. Ja, möchtest du hier, ja? Wie schwer war das? Ich glaube, ein bisschen einfacher als beim Panten, oder?
Ja, deutlich einfacher, weil der Ball auch schon, also die Übung, man hat ja das Tee und dann steht der Ball da, ist schon, also man muss nicht wirklich drauf achten. Aber und das erste Mal war für mich schon ein bisschen komisch. Ich dachte, okay, ich laufe jetzt einfach zu dem Ball drauf und kick den einfach. Aber man muss ja, man hat ja diese 3 Schritte, die man da machen muss, sodass man diese Off-Time hinbekommt. Und das war schon ziemlich was Neues für mich. Und dann auch die Rückenlage natürlich. Ich bin immer schön nach vorne geblieben, weil als Stürmer muss man ja über den Ball bleiben, sodass er auch tiefer bleibt oder dass man ihn aufs Tor bekommt. Aber hier ist es ja wie so ein Torwart, der dann hinüber schießt und den ganzen Körper durchzubekommen und wie verschiedene Winkel, wie meine Armbewegung und so weiter und so fort darin zuführen, dass der Ball auch hochfliegt und weit fliegt, war schon was Neues für mich. Aber es macht mir Spaß und ich bin immer blei geblieben und versuche mich jeden Tag mal zu verbessern.
Ihr habt jetzt die Saison gerade angefangen. Ihr habt 2 Spiele bisher gehabt. Davon war ein Spiel, ihr habt eine wunderschöne Überschrift bei eurer Student-Webseite gefunden, nämlich, dass das Wetter gewonnen hat. Das Spiel gegen die UC Davis Aggies ist abgebrochen worden. Ihr habt einen Touchdown zurückgelegen, 24-17. Da hattet gerade den Ball, sah ganz gut für euch aus. Dann ging aber das Wetter los und man hat, ich glaube, nach 2 Stunden oder so hat man dann gesagt, das Spiel wird auch nicht fortgesetzt und es wird auch nicht gewertet. Also es ist ein No-Contest, passiert nicht sehr häufig. Und das letzte Spiel habt ihr dann gegen Presbyterian, 10-15. Ja, wollen wir nicht drüber reden. 1 Minute vor Schluss, ein Touchdown für Presbyterian, dann mit 10-15 leider verloren. Wie ist trotzdem die Stimmung im Team? Ist noch ganz gut?
Ja, also wir haben halt direkt gesehen, wir müssen was verändern, weil es geht gar nicht, dass wir gegen Presbyterian verlieren. Vor allem wegen dem letzten Jahr, da haben wir die ja hochgeschlagen. Ich weiß nicht, was genau das Ergebnis war, aber es war schon 60-10 ungefähr in dieser Art. Also es war schon eine kleine Blamage, aber es war also schon ein kleiner Tick sozusagen. Hey, komm, wir müssen aufwachen. Es ist ein Spiel jetzt verloren, es ist nichts Großes, wir sind auch ranked. Also müssen jetzt weiter Gas geben und dieses Gefühl von diesem Verlieren wollen wir nicht wieder haben. Also man sieht schon im Training, dass da deutlich mehr Kampf ist und Tenacity, wie man auch so sagt im Englischen.
Mercer, muss man sagen, ist ja quasi ein Football-Powerhouse geworden, denn die spielen erst seit 12 Jahren Football, muss man sagen. Die haben bis in die 40er Jahre ein Programm gehabt und das haben sie dann eingestellt. Und erst 2013 haben die wieder angefangen und das allerdings extrem erfolgreich, sind in den letzten Jahren immer in den Playoffs gewesen. Das Ganze, und jetzt war ich etwas überrascht, euer Head Coach ist Mike Jacobs. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, der hat Special-Teams-Erfahrung. Der ist nämlich Longsnapper gewesen. Und jetzt kommt die Verbindung mit mir, den habe ich spielen sehen, als er im Ohio Stadium, der war nämlich bei Ohio State gespielt, den habe ich da spielen sehen. Deswegen, mir kam der Name irgendwie bekannt vor und da sieht man wieder, der ist jünger als ich. Das ist unangenehm, aber ich habe den tatsächlich 2001 im Ohio Stadium spielen sehen. Was ist das für ein Typ? Also kommt er auch bei Special Teams mal vorbei und meckert den Longsnapper an, so geht's nicht?
Ja, das ist beantwortet jetzt viele Fragen für mich, weil er ist wirklich nett zu uns, weil es auch eigentlich nicht normal, dass ein Head Coach jetzt, sagen wir mal, zu den Specs kommt und Hallo sagt oder wie auch, weil Head Coaches, die haben ja so viel zu tun und dafür, dass sie zu den Specs kommen, ist jetzt nicht wirklich normal. Ich habe immer meinem Vater erzählt, hey, Coach Jagger hat heute Hallo gesagt, hat gefragt, wie es mir geht und wir hatten richtig eine gute Conversation und mein Vater so, was, das ist eigentlich nicht normal, dass der Head Coach mit den Specs redet und das beantwortet jetzt viele Fragen, dass er da auch die Erfahrung hat mit den Special Teams und dass er auch weiß, wie das so funktioniert. Ja. Aber er ist sehr glücklich mit mir. Ich bin ja sozusagen ein Experiment vom Fußball, weil ich ja auch so groß bin, haben die ja das Vertrauen in mir gefunden und zu sagen, hey, wir wollen dich aufbauen, wir wollen, dass du die Erfahrung mit dem Football bekommst, dieses Jahr Redshirt und dann nächstes Jahr hoffentlich da das, den Job bekommst und eine Scholarship dann auch erreichst.
Ja, du hast gerade erwähnt, ihr habt einen erfahrenen Panther vor dir quasi, McConnell, der ist Redshirt Senior, also der ist tatsächlich dann durch, sprich im nächsten Jahr könntest du dann voll angreifen, du wärst dann, wenn du jetzt redshirtest, Sophomore, sprich du hast dann auch noch 3 Jahre Zeit, da das zu machen, das ist auch das Ziel, dieses Jahr gar nicht zu spielen, du könntest ja 3 oder 4 Spiele machen in der Theorie, um dann Redshirten auch. Ein schönes Ding.
Es hängt wirklich davon ab. Ich muss mich halt noch ein bisschen weiterentwickeln. Ich hau da schon richtig gute Bälle raus. Vor allem, ich bewundere manchmal so, wow, das war jetzt ein richtig guter Ball. Nur ich muss jetzt auch das mit dem Live auch besser hinbekommen. Vor allem diese Woche hat er schon ziemlich weh getan. Ich muss mich da noch ein bisschen verbessern mit dem Live und da getting used to it sozusagen. Aber ich entwickle mich unter John, weil er ist ja auch mit der One-on-One-Division und mit Coach Mike McCabe. Und das war auch eigentlich immer der Plan, mit ihm mich aufzubauen, zu trainieren und dann nächstes Jahr dann da voll anzugreifen und to be the guy for the next couple years.
Sehr gut. Also John McConnell, dein Panther 1, wenn man so will, richtig guter. Letztes Jahr unter anderem Semifinalist als FCS-Panther des Jahres. Also das ist da schon kein schlechter, den du da hast. Im Moment bei ihm, naja, geht so, ne? Ich glaube, er ist auch noch nicht so ganz zufrieden mit dem, was er hat bisher. Hat auch erst 6 Punts, muss man auch sagen, aber Durchschnitt von 40 Yards, der längste 45, ich glaube, da sind noch ein paar Yards drin.
Ja, nee, ich sehe ja, was er kann im Practice und er muss es einfach glauben und dann kriegt er auch schon hin. Ich habe da volles Vertrauen in ihn und ich stehe auch hinter ihm immer und mein Kumpel und ich wünsche ihm halt wirklich das Beste für die Saison.
Als Panther musst du auch als Holder aktiv sein. Im College vielleicht nicht ganz so sehr wie bei den Profis, aber das ist mittlerweile ja Teil der Jobbeschreibung. Wie war das erste Mal da zu sitzen und dann einen Ball ja, quasi ins Gesicht geworfen zu bekommen, den dann innerhalb von 0,4 Sekunden hinzulegen? Wie überrascht warst du, wie schwer das ist?
Ja, mein Ziel war es immer eigentlich auch ein Combo-Guy zu sein. Also ich wollte viel gut und Punten machen, sodass ich bloß nicht dieses Holden machen muss. Aber ja, das war das erste Mal in diese Hocke hinzukommen, da habe ich voll die Krämpfe bekommen in meinem Fuß. Das war gar nicht gut und das war wirklich ein Experiment, von was mir am besten gefällt. Aber ich hatte da meistens immer auch schon geübt und auch außerhalb Training bin ich auch immer nach Hause gegangen, habe die Positionen gemacht und habe den Ball dann immer gegen die Wand geworfen und wieder dann kam, muss ich den erfangen und runterbringen. Also das habe ich schon immer geübt, weil meine Hände vom Fußball halt nicht wirklich so schnell sind, wie sie sein mussten. Also es war schon ein ziemlicher Kampf und McCabe hat mir auch immer schön angesprochen, diese Drills zu machen, diese Catch-and-Molds, Drops zu machen und auch diese Handübung zu machen, sodass meine Hände auch auf Pari kommen von den anderen, weil die ja deutlich mehr Erfahrung haben als ich mit dem Sport, weil ich ja gerade erst vor, es ist jetzt 6 Monaten angefangen habe und die haben ja jetzt schon Highschool-Erfahrung und auch wahrscheinlich auch davor Erfahrung. Also ich bin da schon ein bisschen im Negativen, aber ich baue da schon auf und ja, in den 6 Monaten bin ich schon richtig gut geworden. Also das ist schon, ich freue mich schon auf die nächsten paar Monate.
Ja, wie ist da das Ziel? Also langfristig, jeder Athlet will spielen, will aufs Feld kommen. Ist das die erste Priorität, die du hast, überhaupt irgendwie Playing Time irgendwie zu bekommen, sei es durch Kickoffs, sei es durch Punts, sei es einfach nur als Holder da zu stehen, das kann ja auch mal passieren. Ist das im Moment die Priorität Nummer 1 oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ich will erstmal so gut werden, dass die überhaupt glauben, dass das geht?
Ich glaube, das wollen die Trainer, dass sie es glauben. Also ich glaube es, aber ich will schon mich weiterentwickeln natürlich und will auch dieses Jahr jetzt auch voll nutzen, um mich komplett zu verbessern und alles einfach zu perfektionieren. Ja, das ist das Ziel und so bin ich auch hierher gekommen, als ich den Anruf mit meinem Trainer hatte, also Special Teams, Coach U. Der Anspruch war, unter John zu lernen, dieses Jahr zu nutzen als ein Gap Year, mich zu diesem neuen Football, zu diesem neuen Sportart, mich zu entwickeln. Und das läuft auch super. Also mit das erste Problem, was ich hatte, als ich auf dieser Mannschaft gekommen bin, war die Op-Time, also den Ball zu fangen vom Snapper und dann den Ball so schnell wie möglich abzubekommen. Ich habe ja nie wirklich mit dem Live trainiert, also ja, mit dem Snap haben wir trainiert, aber nie mit einer Rushing. Und da war dann die Op-Time natürlich ein bisschen langsam und das war ein erster quasi Schock für mich, als ich hierher gekommen bin, dass ich deutlich schneller sein muss. Und das habe ich jetzt auch sehr gut weiterentwickelt und verbessere mich auch.
Was peilt ihr da so an? Irgendwie 1,8, 2,2, irgendwie, was habt ihr da so?
Also unter 2.
Unter 2, ja, okay. Das ist schon schnell. Also das, ja, ja gut, Division One Football ist auch ein bisschen was anderes als GFL Football beispielsweise. Ja. Da wäre man sehr froh, wenn man unter 2 auch nur ansatzweise kommen würde. Da ist man froh, wenn der Snap nach 2 Sekunden da ist. Das, ich glaube, das geht bei euch schon ein. Wie viele Panther habt ihr bei euch am Roster?
Wir sind 4. Also ein richtig großes Panther-Team. Alle Jungs sind auch richtig gut und richtig engagiert. Das ist richtig impressive. Also jedes Lift wird attacked. Jedes Punt-Training ist ein kleiner Wettbewerb, wer am besten puntet an dem Tag. Also man weiß nie, wer als Erster rauskommt. Das macht schon ziemlich Spaß. Und weil das auch eine even number ist, können wir auch immer 2-2 auf jeder Seite tun und immer gegeneinander die Bälle hinter den Ohren pfeffern.
Weil davon hat, ich würde jetzt sagen, nur John ein Scholarship oder noch ein anderer?
Ich bin nicht so ganz bekannt mit den Scholarships, wie das funktioniert. Das ist eher so, ich frage da lieber nicht nach. Ja,
das, ich wollte gerade sagen, das geht uns eigentlich auch gar nichts an. Ja. Wie das ist. Trotzdem, also deine Eltern geht es sicherlich was an, denn ich würde sagen, die hätten wahrscheinlich durchaus Interesse daran, dass du ein Scholarship bekommst, oder?
Ja, genau. Das ist auch das Ziel. Das habe ich dir auch versprochen, dass ich auch komme. Ich habe ja schon akademisch ein gutes Scholarship, aber jetzt muss auch Athletics, nee, da Scholarship auch weiter nachkommen.
Ja, das, ich weiß nicht, wie das ist mit den Trainerstunden, aber man muss halt sagen, das ist ja, ne, alles ein Business, ja. Das klingt immer ganz toll, aber das ist im Endeffekt halt auch alles ein Business und das ist nicht günstig, ne? Also es hat schon einen Grund, weil wenn man sich College Kicker, College Panther anguckt, warum die alle so ein bisschen aus, ja, ich sag mal, einer sozialen Schicht kommen. Ne? Das ist ganz einfach so. Ne? Mir hat das mal ein Spieler von Central Michigan, hat mir das mal erzählt, ich soll nicht auf die Hautfarbe gucken, ich soll mal darauf gucken, was für einen sozial-ökonomischen Background die ganzen Spieler haben. Das wäre eigentlich das Wichtige und das ist halt leider tatsächlich so. Ne?
Das ist der Sport ist schon was anderes. Das ist, also wenn Leute sagen, ich spiele Fußball oder so, ich dachte am Anfang, ja, Fußball, Sport, also das ist ja voll schwer, aber dann komme ich zum Football an und das ist wirklich 5 Uhr morgens aufstehen, Lift um 6, dann direkt zur Schule und dann habe ich eine Stunde Pause, wo ich dann Essen kochen kann und dann geht es direkt zum Training wieder, also weil ich ein Meeting habe, dann um 3, muss mich fertig machen, 4 Training, es geht dann ganz bis 7, bin ich dann auch noch draußen, dann müssen wir Eistabs machen, dann geht es direkt dann zur Study Hall, dann bin ich um 9 fertig, kann nach Hause kommen und dann muss ich halt wieder früh ins Bett, weil ich dann wieder nächsten Morgen wieder früh aufstehen muss und dann habe ich Montag habe ich dann mal frei, also das ist schon was Hartes, das ist nicht für jeden.
Das wäre natürlich auch meine nächste Frage. Wie groß war der Schock, als du so die Facilities gerade so bei UAB gesehen hast, im Gegensatz, denk mal, Niendorf, ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich keinen Trainingsraum gehabt haben. Wie schockiert oder positiv schockiert war man da?
Also mit dem Fußball war es eigentlich nicht mal so extrem. Natürlich war das Stadion bei UAB schon schön, aber also wir hatten da einen Lockerroom in der Bartow Arena, das ist die Basketball-Arena quasi, und da hatten wir irgend so einen kleinen Raum, das war dann unser Lockerroom, und dann mussten wir mal irgendwie 5 Minuten latschen zum Fußballplatz, der dann auf der anderen Straßenseite war, und der Trainingsplatz war dann natürlich anders von dem Spielplatz und war jetzt nicht wirklich ein grandioser Platz. Also da hat mir schon der Kunstrasen bei Nino schon ein bisschen gefehlt, aber aber Spielplatz war schon sehr schön. Aber jetzt beim Football, das ist dann natürlich ein anderes Kaliber. Die haben da deutlich mehr Geld und können da Sachen für uns machen und vorbereiten. Das habe ich noch nie gesehen. Also auf Lock können sie uns jeden Morgen schon ein schönes Frühstück vorbereiten, uns richtig schöne Klamotten geben, unsere Pads, Helme, also alle. Wir haben alle quasi Speedflexes, die schönsten Helme, die man so haben kann. Rolle von Träumen in der Highschool. Alle mit unseren Nummern und Namen drauf. Das ist unsere Lockerrooms auch wirklich sehr schön hier. Das ist schon ein schönes Experience, muss ich sagen. Da ist man schon proud.
Wie ist das mit NIL im FCS-Bereich? Gibt es euch ein paar, die da, ich sag mal, jeden Tag im Lamborghini vorfahren, oder ist das noch überschaubar?
Ich glaube, einige verdienen schon ein bisschen Geld, muss ich sagen. Ich habe da jetzt nie wirklich so richtig nachgefragt, aber ich glaube, da sind schon einige, die schon ordentlich was verdienen für einen College-Athlet. Also es ist jetzt nicht so wie jetzt im FBS-Bereich, aber da ist schon was Ordentliches dabei.
Das glaube ich auch. Ich glaube, gerade in der Stadt, wo Mercer ja so das Aushängeschild ist, da kann man zumindest bei den lokalen, wie sagt man da, lokalen Betrieben, glaube ich, keine Riesensummen machen, aber ich meine, wenn du, keine Ahnung, einen Mietwagen oder so für die Saison umsonst kriegst oder so, ne, ist halt für einen 20-Jährigen schon ja auch nicht schlecht. Ja, und wenn es für andere ein $500-Gutschein ist zum Anziehen oder so, das.
Ja. Das Stipendien hier für Wohnkosten, ja. Sie auch vorbereiten für andere, also kommt dann schon hin.
Das, ja, ich glaube, das ist schon interessant. Leider für Kicker Panther, da ist das große Geld noch nicht da. Ja, gibt es irgendwas, was du unglaublich vermisst? Natürlich Familie wahrscheinlich, aber irgendwas, wo du sagst, oh Mann, also wenn jemand aus Deutschland kommt und Georgia besucht, das kann er mir unbedingt mal mitbringen.
Ja, schon meine Familie, die bedeutet mir sehr viel. Ich rufe sie jeden Tag an und sage immer, was alles läuft, wie mein Training war. Ruf nach vor dem Training, auch nach dem Training an. Das hält auch wirklich mein Leben auch ein bisschen zusammen, muss ich sagen. Also ich rufe auch meine Großeltern oft an. Ja, und dann kommt halt immer mal das Paketchen von Mama. Aber jetzt leider mit den neuen Regeln kann die DHL jetzt nicht mehr Pakete nach Deutschland schicken, komischerweise, weil die ja dieses Mathe-System noch nicht richtig runter haben mit den neuen Tariffs. Und deswegen sitzt gerade das Paketchen schön zu Hause und wartet auf mich. Aber,
Was ist da immer drin? Oder irgendwas, was besonders? Irgendwie Nutella? Nee, Nutella gibt es ja mittlerweile auch in den USA.
Die Joghurt-Gummibärchen aus der Apotheke.
Joghurt-Gummibärchen aus der Apotheke?
Ja, diese pinken Gummibärchen. Ich finde die richtig lecker. Die packt meine Mama immer in das Paket rein. Das ist immer eine sehr schöne Freude, wenn ich die sehe.
Okay, also ihr wisst, falls ihr Macon, Georgia mal besucht, pinke Gummibärchen aus der Apotheke. Werde ich mal Augen aufhalten, habe ich noch nicht gesehen. Markus, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich denke, wir werden uns das nächste Mal hören, wenn du ins FCS All-Star-Team gewählt wurdest oder spätestens Starter bist.
Ja, das werden Sie sehen.
Markus, vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank an Markus, der sich sehr früh für mich Zeit genommen hat, also früh für ihn, hat mir dann eigentlich erzählt, dass schon um 6 Uhr morgens da die erste Lift-Session angesetzt ist. Deswegen ging es noch, also für mich eine sehr angenehme Zeit, das so mittags zu machen. Das ist dann mit Leuten aus den USA ja nicht immer ganz selbstverständlich. Und das war auch schon die 276. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich genieße noch die letzten Tage meines Urlaubs und die letzten 1-2 Schlücke, die ich noch habe von meinem tollen Haselnuss-Kaffee. Insbesondere mit Milch schmeckt der wie ein Dessert, wie meine Frau es auszudrücken mochte. Und ja, ist leider mittlerweile ein bisschen kalt geworden, denn insgesamt fast 1,5 Stunden, die ich hier geredet habe. Aber das, ihr wollt sowas ja hoffentlich haben. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.